und herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Papas im Anflug mit Melatoninen und Oxytocinen. Hallo Jonas.
Hallo Aaron, schön dich zu sehen und zu hören.
Ja, ebenso. Wir sitzen mal wieder beieinander, voreinander, gucken uns in die Augen ganz tief und haben etwas zu besprechen, was uns das vergangene Wochenende so umtrieben hat.
Würdest du sagen, du bist vorbereitet? Ihr seid vorbereitet?
Auf das, was da in, wie viel sind es jetzt noch, 2 Monate knapp? Weniger, sieben Wochen. Ja. Auf uns zukommt, fühle ich mich ganz gut vorbereitet. Und trotzdem glaube ich, dass wir noch unfassbar viele Details auf dem Weg dahin besprechen werden müssen und uns mit auseinandersetzen müssen und diesen Fächer an Informationen, den wir da tagtäglich oder andauernd irgendwie ja, reingehauen bekommen, auch irgendwie zu sortieren, weil es halt wirklich unglaublich viel ist. Aber lass uns erstmal die Leute irgendwie mitholen.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns die Leute reinholen.
Ja, genau. In unseren Kurs.
Was haben wir gemacht am Wochenende?
Wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs besucht. Ja. Und ihr auch.
Exakt. Gleiches genau. Wochenende, ähnliches Zeitfenster, unterschiedliche Institutionen.
Unterschiedliche Institutionen, aber sogar gleiche Stadt. Wow. Die Parallelitäten hören sozusagen nicht auf. Mittlerweile glaube ich auch irgendwie, wir werden gleichzeitig Väter. Ja, jedenfalls waren wir, also Maren und ich waren beim Geburtsvorbereitungskurs am Samstag und am Sonntag und jeweils etwa 5,5 Stunden war das bei uns mit einer Pause dazwischen, die gemeinsam bei einem zusammen von uns Teilnehmenden zusammengestellten Buffet stattgefunden hat. Und ja, und es gibt viel zu erzählen und viele Eindrücke zu verarbeiten und ja, willst du loslegen? Soll ich loslegen? Wollen wir erstmal sagen, da habe ich jetzt vorher gar nicht geguckt, in welcher Schwangerschaftswoche wir jetzt sind. 32. 33.
Ich bin tatsächlich ganz ehrlich, bei mir flattert das rein und wieder raus mit den Zahlen jetzt. Das ist für mich, ich merke, glaube ich, dass andere Prioritäten da jetzt sacken. Also das mit den Zahlen, ja, also weil das jetzt auch die Frequenz nimmt zu, also einmal die Woche wird jetzt die Hebamme getroffen und so, gell? Also das Netz wird auch enger mit der Betreuung sozusagen.
Einmal die Woche schon?
Also ist es jetzt schon so, jetzt noch nicht, glaube ich, ab nächster Woche. Also wir haben die Termine jetzt durchgetaktet eigentlich bis zur Geburt.
Okay.
Also wann wir welche Hebamme treffen, weil das sind ja bei uns quasi jetzt mittlerweile sind sogar 4, also waren erst 3 Hebammen, jetzt noch eine 4. Hebamme in diese Institution dazugekommen. Also die sich das jetzt zu 4 teilen und am Ende werden es 2 Hebammen sein, die bei der Geburt dabei sind. Und genau, damit wir alle 4 mittlerweile dann auch gleichberechtigt im besten Fall kennenlernen, haben wir jetzt, ich glaube schon, ab nächster Woche, ja, oder ab übernächster Woche, einmal die Woche Hebamme. Ich will damit eigentlich nur sagen, dass das jetzt auf die Zielgerade geht. Und da merke ich, dass diese Zahl 32, 33, 34 Woche, dass das für mich eigentlich nur noch eine Relevanz macht mit dem Ding, ah ja, ab welcher Woche darf man sozusagen in den Kreißsaal und wo ist sozusagen dann noch Krankenhaus? Also wo muss man ins Krankenhaus, wenn es zu früh kommt und solche Sachen.
Ja. Die Sirene übrigens war bei uns, nur dass, falls ihr im Auto sitzt, jetzt nicht verwundert seid.
Genau, wir sind wieder am Barbarossaplatz.
Ja, also hier wird die ein oder andere Bahn oder ein Martinshorn uns mal begleiten zwischendrin.
Und vielleicht kommt an der Stelle vielleicht noch, um das direkt zu sagen, vielleicht raschelt auch mal das ein oder andere Papier, weil wir hier, ich sehe das auf unserem Tisch, wir sind hier also gut bestückt mit verschiedensten Zetteln und Handouts aus diesen Geburtsvorbereitungskursen, mit verschiedenen Skizzen auch und so. Also nur, dass sich die eine oder andere Person nicht wundert. Ja, wir versuchen hier bestmöglichst zu referieren.
Genau, aber als ohne, also wir sind kein Informationspodcast und ich glaube eher auch wieder über das, was dieser Berufs nicht und auch nicht Schwangerschaftsvorbereitungskurs, sondern Geburtsvorbereitungskurs mit uns gemacht hat, was für Eindrücke wir da gesammelt haben, weil wir werden sowieso nicht in aller Vollständigkeit hier alle Informationen droppen können. Das heißt, falls ihr euch für die einzelnen Punkte interessiert, recherchiert nochmal nach oder fragt eure Hebamme. Ja, wie ging das bei euch los? Also bei uns ging es um 10 Uhr sollten wir da sein am Samstag. Wir sind dann, das war in einem Kellergewölbe, in einem, ich hatte schon mal berichtet, es ist in dem Geburtshaus gewesen, in dem wir auch wenn alles gut geht, entbinden werden. Habe ich ja schon mal gesagt, ein Turm und ein sehr altes, eine alte Villa. Und dort unten im Kellergewölbe war dieser Raum mit einer Küche. Und in der Küche hat sich dann erstmal alles gesammelt. Alle Paare, 10 Paare insgesamt waren es dann doch. Ich dachte immer, es wären nur 5, aber am Ende waren es 10. Also 20 Personen. Plus eine erfahrene Hebamme mit 45 Jahren Erfahrung, die diesen Kurs geleitet hat und uns da im Empfang genommen hat. Dann saßen wir erstmal in der Küche und 3 Männer, mich inklusive, haben dann erstmal einen Kaffee getrunken. Und viel geredet wurde erstmal nicht. Es waren alle etwas angespannt.
Ja, es war bei uns ähnlich. Also sagen wir es mal, vielleicht nicht angespannt, es waren bei uns 9 Paare. 8 Paare. Eine Frau kam ohne ihren Mann, weil er tatsächlich es nicht geschafft hat, von der Arbeit frei zu bekommen.
Ich musste
einfach arbeiten. So, ja. Das heißt, aber eigentlich waren es 9 Paare und er war sozusagen mental präsent, sage ich mal, aber nicht körperlich. Und ich finde es schön, was du sagst mit dem Buffet. Das war bei uns so nicht organisiert, dass man ein gemeinsames Buffet hat, sondern bei uns war von Anfang an klar, also bei uns war das Zeitfenster 10 bis 17 Uhr, Mittagspause von 13 bis 14 Uhr. Und da gab es die Möglichkeit, entweder essen zu gehen oder eben sich was mitzubringen und das dann im Kühlschrank aufzubewahren. Und dann gab es so eine Mischform, glaube ich, beim Essen. Die einen sind essen gegangen, die anderen haben sich zusammengesetzt und gegessen. Und es war aber auch dieses, ich erinnere mich genau an dieses Ankommen. Also ich war auch vorher, muss ich sagen, ich war so, wie man halt vor so einem, weiß ich nicht, Geburtsvorbereitungskurs das erste Mal, was genau erwartet einen da? Wie ist die Stimmung dann da? Wie sind die anderen Väter, die anderen Mütter? Sind das Paare, die einem ganz fremd sind vielleicht? Also lauter so komische Fremdlungs, also dieses, was man so, dieses Fremdeln, wenn man manchmal nicht so genau weiß. Und das hatte ich das Gefühl, war aber eigentlich bei allen so. Man stand dann da so und war so ein bisschen verhalten und sagte so, ja, hallo. Und die Hebamme hat so ein bisschen gecheckt, die das bei uns geleitet hat. Was war ähnlich mit diesem, mal gucken, was das jetzt gibt.
Genau. Ja, und dann sind wir in einen großen Raum geführt worden, wo viele Matten auf dem Boden lagen und man sollte sich sozusagen dann als Paar auf so einer Doppelmatte oder 2 nebeneinander liegenden Matten platzieren. Und da waren so Stillkissen, jeweils 1 Stillkissen pro Matte. Und dann hat man sich da erstmal platziert. Ja, dann erstmal eine kleine Vorstellungsrunde, wirklich sehr, sehr kleine Vorstellungsrunde, Namen, Vorname und wo man herkommt. Und wir waren tatsächlich die den weitesten Weg hatten. Und die meisten kamen dann doch so aus der direkten Umgebung, direkten Region.
Mhm.
Ja. Und eine war bei uns auch, deren Mann leider arbeiten musste, der war dann erst am Sonntag dabei. Ansonsten waren alle vollständig sozusagen.
Ich finde es interessant, weil, also ich spreche jetzt mal nur von mir, jetzt nicht von Katrin, wie das so jetzt in dem Fall für sie war. Für mich war das so. Ich hatte dieses Fremde und dann war dieses Hinsetzen ähnlich mit so Matten und diesen ganzen Kissen, die da liegen und so. Und in der Vorstellungsrunde ging das allerdings schon los, dass ich so das Gefühl hatte, ach, interessant, weil wir, also man hat direkt gemerkt, ach krass, also dadurch, dass die Leute anfingen zu sprechen, sich vorzustellen, ihre Berufe vorzustellen, in welcher Woche sie ungefähr sind, was die Schwangerschaft angeht, ist bei mir relativ bald, habe ich mich so entspannt. Weil ich so eigentlich, als die Menschen anfingen zu sprechen, habe ich so gemerkt, krass, wir sitzen ja einfach alle im gleichen Boot. Völlig egal, ob die einen, also da gab es Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, gehobener Dienst oder guter Mittelstand oder wir waren das einzige selbstständige Pärchen sozusagen. Also man merkt ja dann auch schnell, so beruflich, wo sind die Leute so ungefähr einzuordnen. Man hat bestimmte Vorurteile, wenn man Menschen sieht, ist ja immer so, man sieht, man fängt an zu urteilen oder man fängt an zu denken einfach. Und dann fangen die an, die Menschen von sich zu erzählen. Und da merkte ich schon in der Vorstellungsrunde, dass ich mich anfing, ich habe so angefangen, mich wohler zu fühlen. Also je mehr die Leute eigentlich von sich erzählt haben, weil ich dann gemerkt habe, super interessant, es gibt bei allen Parallelen, es gibt Unterschiede und so weiter und so weiter.
Ja, das hätte ich mir bei uns ein bisschen mehr gewünscht. Wie gesagt, es wurde nur relativ schnell, dass man einfach den Namen sagt und wo man herkommt. Und dann fing eigentlich schon so eine Art, und dann war der erste Punkt, dass wir werdenden Väter angesprochen wurden und sagen sollten, was wir von diesem Geburtsvorbereitungskurs denn erwarten. Also nur die Väter.
Okay.
Und das dann der Reihe nach sozusagen.
Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, dass ich mir sozusagen etwas mehr Klarheit und Sicherheit und Informationen wünsche, um das Gefühl zu bekommen, gut vorbereitet in diese Situation der Geburt dann gehen zu können. Mhm. So ungefähr habe ich das formuliert, weiß nicht mehr ganz genau den Wortlaut. Und mehr oder weniger haben die meisten Männer das ähnlich gesagt. Das war so die Erwartungshaltung sozusagen der Männer. Und das war auch so der gesamte erste Teil, wo es dann eher drum ging, uns zu sagen, was unsere Rolle sein wird. Mhm. Aus Sicht der Hebamme.
Ja.
Das war so der ganze Einstieg. Und um es sozusagen auf den Punkt zu bringen, war eine wichtige Rolle, und das wurde mir dann erst im Laufe des Kurses immer bewusster, ist, dass man als Mann oder als begleitende Person in diesem Geburtsvorgang das Sprachrohr der Frau sein muss. Dazu muss ich sagen, dass dieser Geburtsvorbereitungskurs war zwar in einem Geburtshaus, aber die überwiegend meisten Paare gehen in ein Krankenhaus und gebären da. Es gab noch eine Hausgeburt, eine weitere Geburt, die auch im Geburtshaus geplant ist, und alle anderen war völlig klar, die gehen ins Krankenhaus. Und die meisten Dinge, die dann im Laufe dieses Kurses genannt wurden, wo sozusagen, die man als werdender Vater auf dem Schirm haben sollte, weil in dem Moment dann die Frau sehr wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, klare Gedanken zu fassen oder das klar zu kommunizieren oder auf Fragen zu antworten oder Rückfragen zu stellen, dass das dann die explizite Aufgabe des Mannes ist. Und das bezog sich fast alles im Prinzip auf diese Krankenhaus- beziehungsweise auf die Kreißsaalsituation, wo wir ja hoffen, mit der Geburt im Geburtshaus, dass das nicht nötig sein wird. Und trotzdem, weil es ja sein kann, dass wir trotzdem irgendwie aus irgendeinem Grund ins Krankenhaus müssen, ich das trotzdem alles irgendwie auf dem Schirm haben sollte.
Ah ja, okay, das ist vielleicht jetzt ein sehr interessanter Punkt, weil, also um es kurz zu uns zu sagen, bei uns waren es 9 Paare, wir waren die einzige Hausgeburt, die einzige Paar mit dem Wunsch einer Hausgeburt, alle anderen Krankenhaus. Ein Paar allerdings hat Beleghebammen, also so, das bedeutet ja, also die haben quasi ein Krankenhaus mit einem klaren Kreißsaal und lernen die Hebammen eben über einen langen Zeitraum kennen und gehen dann mit diesen Hebammen in den Kreißsaal. Das ist ja der Unterschied, wenn du jetzt ins Krankenhaus gehst sozusagen, wo du keine Beleghebamme hast, ja, dass du sozusagen dann vor Ort erst mit einer Hebamme Kontakt. Also das sozusagen, das ist ja, also der Unterschied ist, oder jetzt fange ich gerade an, nochmal laut nachzudenken, also das ist schon,
ja.
Also genau, weil wir haben jetzt auch, wir haben den Wunsch einer Hausgeburt, aber wenn das nicht klappt, dann gehen wir mit unserer Hebamme in den sogenannten, in diesen einen Kreißsaal, in dem Krankenhaus, und dann sind wir da von ihr betreut. Das heißt, wir haben ein anderes Sicherheitsgefühl, weil wir nicht mit neuen Leuten in Kontakt kommen, wo wir nicht wissen, wie die ticken. Ja, also das ist sozusagen der Vorteil ist, dass unsere Hebamme uns ja dann kennt und uns sozusagen dann auch im Kreißsaal entsprechend vertritt. So. Ist das jetzt der Unterschied oder was?
Ja, das ist ja bei uns auch nochmal anders, weil unsere Hebammen werden uns nicht begleiten in den Kreißsaal, wenn es denn der Fall sein sollte.
Das meinte ich, dachte ich jetzt gerade, weil genau. Das ja eine Geburtshausgeburt ist und keine Hausgeburt, die dann in einem Kreißsaal möglicherweise weiter fortgesetzt wird.
Genau. Und bei den anderen Paaren habe ich schon mitbekommen, dass das, also die im Krankenhaus schon planen, die Geburt durchzuführen, dass es da unterschiedlich war. Also dass es da scheinbar welche gab, die schon hin und wieder dort vor Ort Termine haben und die Hebammen kennenlernen. Ob das jetzt eine Beleghebamme ist, also dass die dann wirklich ist, das weiß ich nicht mehr, oder ob das thematisiert wurde. Was abgefragt wurde, ob jeder von uns und jede von uns eine Hebamme hat, die dann halt das Wochenbett betreut, und das hatten eigentlich alle. Nur ob die dann auch die Geburt mit betreut, das war kein Thema, deswegen kann ich dazu jetzt nicht viel sagen. Aber das ist auf jeden Fall der große Unterschied. Wäre es ja auch bei uns, wenn wir dann in ein Krankenhaus gehen müssen aus irgendeinem Grund, dass wir dann mit dem sozusagen Personal arbeiten müssen, was da ist.
Und dann ist auch nochmal, das verstehe ich das richtig, dann ist ja auch nochmal die Aufgabe des Mannes in dem Fall, also der Begleit, der Geburtsbegleitung, also dir, eine andere, weil du, also du bist noch mal schärfer vielleicht sein in deiner Wachsamkeit, weil du
genau.
Eben nicht mit einer Hebamme dahin gehst, die dann da auch mit euch die Geburt begleitet, sondern richtig. Ihr kommt in betretet Neuland.
Genau.
Und das heißt, dann bist du noch mal anders gefordert, richtig?
Genau. Und deswegen sollte man sich einen Geburtsplan machen. Hatte uns auch schon unsere Hebamme gesagt, aber die gestern oder am Wochenende auch mit sozusagen Wünschen, wie wir uns eine Geburt vorstellen, damit wir das dann wiederum dem Kreißsaal oder den zuständigen Personen dort geben können, dass die möglichst sozusagen viel Vorinformationen haben. Aber, und das ist eine Erfahrung, die zum Beispiel eine Person gemacht hat, die schon ein Kind hatte, dass dann trotzdem die, wenn die Geburt dann eingeleitet ist und dann steht die Hebamme vor dir und plötzlich doch Fragen stellt, die eigentlich auf dem Zettel stehen, aber die haben es halt einfach nicht gelesen oder das wird halt irgendwo abgeheftet oder was auch immer. Und da ist dann da ist dann der Mann gefragt oder bin ich dann in dem Fall gefragt, eben die Sachen abzuklopfen oder die Informationen weiterzugeben, wie wir uns das wünschen, wie wir uns das vorstellen. Und wenn dann sowas kommt wie, so und so sieht's aus, wir wollen jetzt einleiten, dass man dann rückfragt, warum und sich immer Zeit, Beratungszeit rausnehmen, weil das wurde uns sozusagen eingetrichtert, es ist eure Geburt, ihr bestimmt. So. Und dadurch, dass in der Situation mit starken Wehen und in diesem eventuell tranceartigen Zustand die Frau dann sich nicht mehr artikulieren kann oder richtig klar denken kann, ist das dann sozusagen wirklich in der Verantwortung des Mannes oder in meiner Verantwortung in dem Fall. Und da werden wir uns auch nochmal genauer Gedanken drüber machen, auch wenn wir schwer davon ausgehen, dass es klappen wird, weil alles derzeit planmäßig läuft von der Entwicklung her, im Geburtshaus entbinden zu können. Und die Hebammen dort, die kennen uns, die wissen, was wir wollen und die arbeiten ja sowieso schon eher im Sinne der Mutter und nicht im Sinne von irgendwelchen Zeitplänen und Schichtdiensten und was da in einem Krankenhaus dann halt auch eine Rolle spielt, um das Ganze eventuell zu beschleunigen.
Auf jeden Fall interessant. Also das ist ja auch der sehr einfach ein interessanter Unterschied. Ihr habt dieses Geburtshaus vor, wir haben die Hausgeburt vor. Was passiert, wenn es da nicht, hat dann unterschiedliche Konsequenzen sozusagen. Gell? Krankenhaus bei uns wäre es erstmal unser Krankenhaus der Wahl, mit dem Kreißsaal der Wahl, mit unserer Hebamme der Wahl. Das heißt, und das war zum Beispiel schön zu hören, gell? Weil also es gab dann noch ein anderes Paar, die im gleichen Krankenhaus, im gleichen Kreißsaal entbinden wollen, wo wir hinkommen, wenn wir nicht zu Hause. Und da wurde nochmal bestätigt der Eindruck, den wir auch, oder der Grund, warum Katrin sich von Anfang an dafür entschieden hat, dass diese Hebammen in Kombination mit dem Kreißsaal, weil die auch bestätigt haben, dass dieser Kreißsaal den Ruf hat, eben genau das, dass da die Ärzte sich zurückhalten. Gell, das ist ganz klar, ist, die Hebammen haben da die, Führung ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist eine Zusammenarbeit, gell, und das wird geguckt und drauf geachtet und das, also das ist natürlich, das, wenn man sowas dann hört, entspannt einen das dann nochmal mehr, gell, weil na klar, dieses andere Szenario wurde uns auch gezeichnet, von wegen, ja, also es kann immer sein, es kommt dann doch zu früh oder irgendeine Komplikation, dann müsst ihr in ein Krankenhaus, müsst ihr auch gucken, welches Krankenhaus für euch dann in Frage kommt, vorher vielleicht schon mal gucken. Es gibt ja einige Krankenhäuser, die in Frage kommen, dann da in der Region sozusagen. Und dass das natürlich dann da eben auch anders laufen kann, weil ihr nicht genau wisst, was ist da noch gleichzeitig los. Also weil dieser auch, und auch natürlich den Geburtsplan machen, aber auch da kann es auch sein, dass das eben in ein Zeitfenster fällt, ja, wo gerade Zwillinge geboren werden oder das noch passiert und bestimmte Dinge gar nicht möglich sind. Genau. Oder ein bestimmtes Zeitfenster gerade nicht da ist. Und dann trotzdem aber eben, das war auch ganz klar die Aussage unserer Hebamme, die gesagt hat, dieses also weg von diesem Ding, die Götter in Weiß, also das ist genau das, was du sagst, es ist eure Geburt und ihr habt immer das Recht nachzufragen und Stopp zu sagen und sozusagen einen eigenen Rhythmus einzufordern. Und das, genau, das ist sozusagen das, was bei mir ganz stark hängen geblieben ist. Wenn es dazu kommt, auf gar keinen Fall zu allem Ja und Amen sagen. Genau. Aber, hat sie auch gesagt, auch bitte nicht davon ausgehen, also von diesem Negativdenken, die wollen euch schaden. Das auch nicht.
Ja. Gell? So. Ja, da kann man ja auch reinfallen, sozusagen, vor allem als gestresster Mann, dass man dann, dass man sich im Ton vergreift. Also da muss man sich eben vorher gut drauf vorbereiten und auch dieses Rückfragen, das ist man ja, also ich persönlich bin das, ich bemühe mich zwar immer, bin das nicht wirklich gewohnt, direkt, einfach wenn einem was gesagt wird, dann ja warum? Und also die Hebamme hat immer gesagt, immer fragen, ist das jetzt lebensbedrohlich? Wenn nicht, ja, dann okay, dann lass uns mal kurz drüber reden und mal ganz in Ruhe. Also sozusagen sich eben nicht anstecken lassen von einer Hektik, die von außen kommt. Wenn aber dann sozusagen eine schlüssige Erklärung kommt, dann dem natürlich auch nicht im Wege stehen, weil man halt eben irgendwelche Vorurteile hat. Wie gesagt, ich hoffe, dass das bei uns gar nicht der Fall sein wird. Und trotzdem werde ich oder werden wir uns zu zweit damit befassen müssen, was sind denn die Möglichkeiten, wenn Fall X oder Fall Y irgendwie auftritt. Und dieser Geburtsplan, den man dann sozusagen schreibt, ist ja eine Art Wunschliste. So stellen wir uns das vor und das wäre sozusagen der Idealzustand. Und sich dann daran orientieren. Das heißt ja nicht, dass es dann, wenn die Umstände anders sind oder dagegen sprechen, dann anders kommen wird. Am Ende irgendeine Teilnehmerin vom Geburtsvorbereitungskurs meinte, am Ende, es wird auf jeden Fall rauskommen. Es wird nicht da drin bleiben. daran geht kein Weg dran, vorbei. Also Vertrauen ja auch ein bisschen haben. Und das, was danach kommt, das wurde dann vor allem am zweiten Tag sehr thematisiert. Also das ist ja dann nochmal eine riesige Herausforderung, auch für uns Väter.
Ja, total. Die Stillzeit, das Wochenbett.
Genau.
Die, ich sage mal, die notwendige, ja doch auch durchaus die notwendige Bastion zu errichten, ja, den Schutzwall gegen all die da draußen sind und möglicherweise mehr oder weniger rasant hinzustoßen möchten. Also das war bei uns ein großes Thema. Bei uns war sowieso, also ich glaube insgesamt war das bei uns mit diesen neuen Paaren, war das relativ, also hat sich eigentlich so entwickelt auch über die zwei Tage, dass es wurde, also war während unsere Hebamme, die das auch sehr, die war sehr, jetzt nicht, glaube ich, nicht so alt wie eure Hebamme, aber auch schon sehr viel Lebenserfahrung sowieso, aber auch sehr viel Berufserfahrung, war vorher, ich glaube, Kinderpflegerin im Krankenhaus, also Kinderkrankenschwester und dann Hebamme, also hatte da auch schon, man merkte richtig, da war so eine klare Souveränität, viel Erfahrung und gleichzeitig hatte die aber auch so einen ganz guten Witz, fand ich. Gell? Also sie war sehr konzentriert und hat gleichzeitig aber auch immer signalisiert, ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Dadurch ist so eine Art Forum auch entstanden und man hat immer wieder diesen Austausch gehabt mit den anderen Paaren und dadurch muss ich sagen, also ich glaube, wir haben einerseits sehr profitiert von der Straightheit und von der Kompaktheit und der Souveränität ihres Vortrags, also von der Hebamme, der sehr informativ und sehr, also in diesen vielen Stunden des Tages ist das, hat man das Gefühl, man bekommt einfach so das komplette Paket. Ja? Und gleichzeitig aber trotzdem, und das war dann auch immer wieder so ein Luftschnappen, hat sie das möglich gemacht, dass man, immer wenn Fragen aufgetaucht sind, sind die Hände hochgegangen und dadurch hast du die anderen Paare mitbekommen und hast deren Schwierigkeiten, Ängste, Unsicherheiten. Und das war ganz wichtig, fand ich, weil dadurch habe ich persönlich mich ganz oft verbinden können oder gemerkt, ach krass, das ist auch meine eigene Sorge oder ach krass, welche Erfahrungen habt ihr im Krankenhaus? Welches Krankenhaus findet ihr besser? Warum findet ihr das besser? Also es war so, ich konnte ganz viel von den anderen eigentlich lernen. Und das war auch so ein bisschen das Feedback, was man sich gegenseitig gegeben hat, dass alle voneinander eigentlich profitieren konnten so ein bisschen. Und den Punkt, auf den ich jetzt mal hinaus wollte, war, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, wir waren beim Thema Geburtsplan, gell? Also einen Geburtsplan machen. Und was passiert, wenn der Geburtsplan nicht funktioniert? Du hast gesagt, das Kind kommt auf jeden Fall raus. Jetzt habe ich den Faden einfach verloren. Also weil es war einfach, genau, es war, glaube ich.
Dann lass uns doch gemeinsam atmen.
schön gerettet den Hänger hier vom Kollegen Beck. Weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt des Kurses gewesen.
Ja, das und Atmen. Das tatsächlich echt, das war sehr meditativ. Und ich weiß nicht, wie das habt ihr ja bestimmt auch gemacht. Also die Hebamme fing erstmal sozusagen langsam an mit einem M-Ton und hat dann auch Aufgaben verteilt, wer was brummen soll oder lauten soll. Es gab dann irgendwann die Situation, wo wie so eine Art Chor alle gemeinsam eben geatmet und diesen Ton beim Ausatmen gemacht haben, einen der Töne. Also um mal sozusagen kurz den Bogen zu schlagen. Es hat mich dann zwischenzeitlich so ein bisschen dran erinnert, wie als wenn wir in einem Kloster säßen und alle Mönche wären und dieses alle gemeinsam machen und so diesen, das habe ich so noch nicht erlebt. Das war so auch relativ kurz im Moment, aber es war so ein Moment dann von absoluter Entspannung und dieses Vibrieren. Es tat unfassbar gut und Maren meinte dann neben mir, die Kleine hat sich total, also die hat sofort reagiert auf diese Töne. Und was ich total spannend war, also wie gesagt, so, es ging darum, eben durch die Nase einatmen, einhalten und dann beim Ausatmen eben einen dieser Töne zu machen, die keine Kopftöne sind, also kein I oder E, sondern eben das M, also so ein Grundton beim Ausatmen oder dann eben das A, das O, was dann eher im Bauchbereich ist und das U, raus, was eben den unteren Bereich des Körpers irgendwie vibrieren lässt. Und das fand ich total spannend, dieses A, O, U, dass ich das auch wirklich gespürt habe, wie das A so in der Brustregion war und das O im Bauch und das U eben eher so im Genitalbereich. Dass das auch so diese Töne, dieses Raus, also diese Worte oder auch Aua, das sind alles so, wo du den Körper durch die Stimme der so stützen kannst. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich meine, ich kann mir den Schmerz nicht vorstellen, der dann passieren wird bei Maren oder den sie spüren wird. Aber ich kann total nachvollziehen, dass dieses Tönen dann eine große, große Hilfe sein wird. Und das haben wir jetzt schon jetzt übers Wochenende dann auch ein paar Mal einfach gemacht. Jetzt würde ich nicht sagen üben, aber wir haben es halt schon umgesetzt, dass wir gemeinsam dann so einen Ton machen, wenn der Bauch zum Beispiel ein bisschen verspannt ist und so. Und dass das dann sofort so viel schneller sich entspannt, als wenn man das nicht machen würde. Und das fand ich total, total faszinierend und würde ich gerne dann auch später irgendwie den Alltag mitnehmen. Weil auch die Hebamme meint, dass wir heutzutage auch gar nicht mehr, weil es geht ja viel um Aushalten und so. Und also wenn wir uns irgendwie schneiden oder irgendwo stoßen, das so eher nach innen, dass das Ganze dann verkrampft, sondern sie meinte eher, dass wir wieder irgendwie lernen müssen, dann auch diesen Reflex nachzugeben, aua und so. Also das macht der Sinn so irgendwie. Und ich kann mich erinnern, wenn ich irgendwie mal Bauchkrämpfe hatte oder so, dass es mir auch geholfen hat, dann eben ja im Prinzip zu jammern, aber halt zu tönen. Mhm. Dass das dann hilft, den Schmerz irgendwie besser auszuhalten oder dass der nicht so lange hält. Ja, das fand ich fand ich schön zu erleben, auch in diesem Kollektiv als Gruppe. Das hat irgendwie Spaß gemacht, auch wenn man gemerkt hat, dass einige und auch ich sich da ein bisschen auch überwinden mussten und erst so durch dieses sich sozusagen gegenseitig ansteckend das dann immer lockerer wurde.
Interessant, das war bei euch offensichtlich ein bisschen anders. Also wir haben das auch gemacht mit dem M, A, O, U und so. Aber ich glaube, der Raum war dafür bei uns wahrscheinlich ein bisschen kleiner als bei euch, klingt gerade so danach. Weil bei uns war es so, dass sich eigentlich kein Paar wirklich getraut hat, glaube ich, in dieses, also, weil das war, in dem Fall war das so, wir waren in dieser Position, dass, also Katrin saß so vor mir und ich saß so hinter ihr und hab so meine Hände so auf ihren Bauch gelegt. So war das bei uns. Und dann,
das hatten wir gar nicht.
Ah ja, und dann haben wir quasi in dieser Position gemeinsam geatmet, also mit Nase ein, dann ausgeatmet, gell, und dann so über den Atem in dieses so, gell, und dann in dieses Au. Und wir waren das einzige Paar, was das halt sofort gemacht hat. Aber das liegt natürlich auch an unserem Hintergrund, gell, wir kommen beide vom Theater und im Theater ist das eine der ersten Übungen, die man macht, also das Tönen, das Loslassen, das Seufzen, das Atmen. Und die Hebamme meinte auch direkt, weil wir hatten von Anfang an auch plötzlich unsere Berufe auch gesagt und so. Und sie meinte direkt, ja, ich habe voll auf euch gesetzt oder auf euch gehofft, weil die anderen kamen eher so aus, naja, aus Berufen, die jetzt nicht unbedingt viel mit Tönen zu tun haben, so Cyberabwehr, irgendwie sowas, gell? Computer, IT, also lauter Sachen, wo man eher, glaube ich, sitzt und mental extrem fokussiert ist. Und da waren wir dann doch, also da kamen so leichte Anzeichen von den anderen Paaren, aber jetzt, genau, und dann war der Raum dafür auch schon wieder vorbei eigentlich, weil das nächste Thema schon anfing. Und das heißt sozusagen, wir waren dann, aber es war trotzdem, auch wenn wir das jetzt nicht, wir hatten jetzt nicht diese Kollektiverfahrung, von der du sprichst, die kenne ich eher aus dem Theaterkurs, war das trotzdem voll gut als ein Momentum für mich auch, ich glaube für Katrin auch, wo wir zu zweit eben dann auf einmal ganz praktisch, gell, so miteinander, wie man dann sitzt, wie man in Kontakt ist und wie man gemeinsam atmet. Und das hat sich bei mir auf jeden Fall auch gespeichert als eine Möglichkeit, und das ist nur eine Möglichkeit, weil es kann genauso auch sein, das hat die Hebamme auch immer gesagt, ja Leute, wir packen hier einen Koffer und am Ende kann es sein, dass nichts davon zur Geltung kommt. Und dass wenn ihr dann als totally prepared Man, ja, sozusagen als Geburtsbegleiter, da so die super Liste habt, so, ey, wir könnten jetzt als nächstes tönen A, O, U und dann könnten wir nochmal in den einen Sitz gehen, dass eure Freundin einfach nur sagt, raus. Also, gell, dass das natürlich sein kann, dass das völlig uninteressant ist, in dem Fall. Aber es ist, ich fühle mich schon gerüsteter.
Ja.
Mit einem gewissen Alpha, mit einem gewissen, ja, mit einem kleinen Koffer an, hey, wir könnten zusammen jetzt diese Übung machen, wenn dir das hilft. Oder eben, dann gab es ja noch viele andere, ich habe hier so einen Zettel liegen, zu ganz vielen Bildern von so, ja, von so Förderung der natürlichen Geburt, gell, wie man in Position gehen kann miteinander, dass die Frau sich entweder auch an dir abstützen kann oder wie auch immer, gell, also Kraft daraus schöpfen kann, dass sie in Kontakt mit dir tritt als Gegenüber.
Da Das, ja. Und ich sehe jetzt gerade eine Zeichnung, also bei uns gab es auch Zeichnungen, die mit der Treppe, das fand ich interessant, dass sie gesagt hat, nicht gerade runter und hoch gehen, sondern immer seitlich. Und es gab auch so Übungen mit dem das Bein sozusagen seitlich, also man steht, Knie anziehen und seitlich weg und wieder auf den Boden und dann das andere, gerade hoch, seitlich weg und nach oben. Also sozusagen immer Beckenweiten
öffnen, ja.
Genau, oder was auch eine schöne Übung war, wo Maren sich sehr, sehr wohl gefühlt hat, war auf der Seite liegen, also ein bisschen wie stabile Seitenlage und das Knie angewinkelt auf ein Kissen, sodass das eine gerade Ebene ist. Und meine Aufgabe war dann, das Becken zu schütteln eigentlich eher so. Ja, das war sehr viel Wohlbefinden und sie meinte, wow, krass, okay, man merkt, dass das Becken halt dann lockerer wird und solche Sachen. Also es war, wir haben auch viel Sport gemacht.
An der Stelle, gell, was für mich wirklich also eine krasse Erkenntnis war, so dass, also gell, unsere Hebamme hat uns relativ bald gesagt, dass wir kollektiv, wie sehen wir kollektiv eine gebärende Frau? In welcher Position?
Durch Film und Fernsehen sitzend.
Also, beziehungsweise liegend.
Ja, ja, so. Liegend so nach, genau.
So auf dem Bett, Hollywood. Also ja. War direkt, hat unsere Hebamme gesagt, Leute, das ist Hollywood, gell? Das ist eigentlich die, ich habe dann in so einem Hebammenheft gelesen, zur Geburtsbegleitung stand drin, das ist die zweitdümmste Geburtsposition, die es gibt. Die erstdümmste ist der Kopfstand, so mit einem leichten Augenzwinkern. Und die zweite ist tatsächlich diese liegende Position, dass die Frau da sich hinlegt und die Beine spreizt und dann kommt das Kind da raus. Weil das eigentlich total ungünstig für das Becken ist, dass das Becken sich öffnen kann.
Weil man es nach oben, also das Kind nach oben schieben muss.
Ja, genau. Ja. Und das ist viel, viel eher sowas wie eine stehende Position, eine kniende Position, eine hockende Position, dass das viel günstiger ist. Und da war ich echt, ich dachte, krass, aber was man so alles denkt.
Auch eine super Information, was mir auch nicht so klar ist, dass ja nicht nur die Mutter arbeitet, sondern dass das Kind auch unfassbar arbeitet. Also es ist sehr, sehr anstrengend für das Kind, weil es mitarbeitet. Es drückt sich raus, es drückt gegen die Plazenta oben mit den Füßen und muss ja diese Drehungen vollführen. Das war auch sehr anschaulich. Wir hatten dann so ein Modell.
Ja, genau,
und dann das Modell der Hüfte und dann, wann sich sozusagen der Kopf dahin drehen muss und dann der Oberkörper dahin drehen muss. Beziehungsweise drehen wird, weil es ja auch irgendwie so eine Art natürlicher, also wie ein Schlüssel, der sozusagen immer die richtige Position finden muss, um ein Stück weiterzukommen. Mhm.
Und wenn du dann so einen Kurs machst und mit so einer Hebamme sprichst und dann werden da Positionen gezeigt, wo du denkst, was? Also wo so eine Rätsel im Stehen, im Knien, im Hocken.
Ja.
Geburtshocker, wir haben dann so einen Test mit so einem Geburtshocker gemacht, da hat Katrin sich sehr wohl mitgefühlt. Also wo du auf so einem Hocker sitzt und naja, und der ist halt quasi offen, also ist keine komplett gefüllte Sitzfläche und so. Und naja, also ich fand das schon irgendwie, ich weiß nicht, erschreckend ist das falsche Wort, aber es ist sehr erstaunlich, was man für Bilder hat und was einfach nicht stimmt.
Ja.
Und was auch einen falschen Eindruck vermittelt. So. Ja, also man kann, ich habe auch richtig durch diesen Kurs, glaube ich, gelernt, wie aktiv, das ist eine Aktivität. Das ist nicht einfach nur hinlegen, leiden und dann passiert es irgendwann, sondern es ist genau wie du sagst, es ist sowohl von Mutter als auch von Kind, als auch im besten Falle vom Vater, der mithilft, sozusagen die richtige Position zu finden oder zu unterstützen, zu massieren, zu ziehen, zu dehnen, also alles im Sinne der Frau, dass das eigentlich ein, naja, das, ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist, aber ich finde, für mich war das sehr erleuchtend, dass das Ganze auch was Schönes haben kann. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht, also ich meine, ich bin ja nicht die Person, die den Schmerz am Ende empfindet, gell, aber dass das letztendlich eine gemeinsame Aktion irgendwie ist zwischen Mutter und Kind und die richtige Position finden, gell, das richtige Gespür auch finden und so weiter. Also
beeindruckend fand ich das Bild, also von der Geburtsposition, der Mann sitzt auf dem Hocker oder auf dem Ball oder so und die Frau kniet sozusagen vor dir und du hältst sie am Arm oder streichelst über den Rücken und sie nutzt dich sozusagen als Hocker und dann wird das Kind geboren und der Winkel ist ja dann so, dass das Kind zur Mutter guckt und sozusagen unten dann zwischen die Eltern rutscht und geboren ist und man guckt, beide Eltern gucken runter und sehen das Kind zum ersten Mal, wie sozusagen zwischen die Eltern rutscht. So. Also es fand ich eine total schöne Vorstellung. Mal gucken, ob das die Position sein wird. Vielleicht wird es auch eine andere sein, man weiß es nicht. Aber dass dann, und was die Hebamme halt auch gesagt hat, dass es auch sein kann, dass in dem Moment der, also sehr unwahrscheinlich, aber in dem Moment der Geburt, wir vielleicht ja auch alleine sind und dann die Hebammen dazukommen. Also dass das so würde es dann, also ohne dass da groß mitgeholfen werden muss, dass wir sozusagen zu dritt dann, also das Kind und wir beide, das Kind auch zur Welt bringen werden, in diesem geschützten Raum mit der jederzeit verfügbaren Hilfe. Aber dass es gar nicht sein muss, dass da sozusagen die Hebammen so viel machen müssen. Kann sein. Kann auch nicht sein. Das wissen wir natürlich nicht. Aber das fand ich auch irgendwie, es war mir auch irgendwie nochmal, hat mir das mal vor Augen geführt, dass das eben eine Teamleistung unserer kleinen Familie sein wird.
Ja. So. Ah. Ja. Ja, genau. Das habe ich auch so. Das war, ist ja auch dann auch schön, wenn man, deswegen finde ich das auch, also ich habe mich richtig gefreut. Weil es gibt ja so Klischees über Geburtsvorbereitungskurse irgendwie so, also weiß ich nicht, in so Comedy-Sendungen und so weiter. Also ja klar, man hat da irgendwie so Klischee-Vorstellungen vielleicht im Kopf oder auch nicht. Ich hatte jetzt gar nicht so viele Vorstellungen, ehrlich gesagt, im Kopf. Und ich fand das insgesamt einfach, habe ich mich total gefreut, dass es sowas gibt. Ich war richtig dankbar. Also ich wurde immer dankbarer eigentlich. Das ist das, dass da so, gell, dass in dem Fall da so eine Frau sitzt, die eine große Expertise hat und die das so vermittelt, die das Wissen weitergibt. Und das ist ja ein Urwissen letztendlich, ja, was in unserer überzivilisierten Welt bisweilen ja untergeht, weil man irgendwie nur noch Google und Facebook und alles technisiert hat. Und dann ist man aber so für 2 Tage in so einem Kurs mit anderen Paaren, die alle mit dem gleichen Thema zu tun haben. Und es wird einem so wieder so nahe gebracht, dass es was total Natürliches ist und dass die Natur so unglaublich genial ist. Also was du beschrieben hast mit diesem, wir hatten auch so ein Beckenadapter sozusagen und dann so eine Babypuppe und wie sie das dann präzise gezeigt hat, wie das Baby sich nach unten arbeitet und dann diese Halbdrehung schaffen muss, nach links oder rechts, je nachdem, oder es versucht es anders, muss man gucken. Und dass das alles miteinander spielt. Also das Becken, wie ist der Beckenboden, wie ist die Durchlässigkeit da und das kann man begünstigen durch Massagen, durch Übungen, aber auch durch Stimmung, ja, durch Licht, durch Musik, durch Essen, durch Trinken. Also mir ist, glaube ich, wird mir jetzt auch nochmal durch deine schönen Schilderungen auch nochmal bewusst, mir ist, ich glaube, ich habe zu Katrin danach gesagt, das wird schön.
Ja.
Und sie so, ja, mal gucken. Ja, also du findest also, das wird schön. Und ich meine, damit will ich nur sagen, für mich war das, glaube ich, dann auch ganz gut, weil letztendlich ist es total gut für unser Team, Familie, wenn ich entspannt bin.
Ja.
Weil hat sie auch ganz klar gesagt, hey, Leute, eure Aufgabe, ja, also als Geburtsbegleiter, die ihr nun mal seid als Väter, eure Aufgabe ist es, die Verantwortung auch für euch zu übernehmen. Weil wenn ihr da kollabiert oder gestresst rumbrüllt oder so, Leute, das hat sofort eine unmittelbare Konsequenz auf eure Frau und dann auch auf den Säugling.
Ja.
Das heißt, diese Aufgabe ist ganz wichtig. Wie bin ich in meiner Mitte, gell, und wie kann ich sozusagen dienen? Und da muss ich sagen, hat das bei mir einfach so ein Gefühl hinterlassen von, boah, da ist ja neben all der Unsicherheit und Angst, die da auch ist, und Herausforderung, ist da auch ganz viel Schönes. Also, wow.
Ja. Wir haben viel über Hormone gesprochen und das Adrenalin ist ja der Killer für die Wehen. Und das ist auch, also sie hat dann so Bilder gemalt, die Hebamme, gerade wieder sozusagen Thema Krankenhausatmosphäre, dass es ja kein Wunder ist, wenn irgendwie da Gruppen rein, raus, Hektik ist, das Licht ist grell, der Informationsfluss stimmt nicht, die Frau sich unsicher fühlt und dadurch Adrenalin ausstößt und dann natürlich keine Wehen bekommt. Dann kommen die die Menschen, die da im Krankenhaus arbeiten, sagen, Mensch, die Wehen gehen ja gar nicht weiter, jetzt leiten wir mal ein, jetzt kriegen Sie mal eine Spritze oder einen Tropf und so weiter. Keine Spritze, ein Tropf ist es, glaube ich. Dass sozusagen da Ruhe und Licht, also wenig Licht, vertrauensvolle Atmosphäre das A und O ist und überhaupt dieses Oxytocin, also dieses
das
Kuschelhormon, beziehungsweise auf unserem Zettel steht die Königin der Schwangerschafts- und Geburtshormone, Hormone und das Hormon der Liebe und des Orgasmus, das aber halt gehemmt wird durch Adrenalin oder überschrieben wird oder wie auch immer, dass sozusagen dann ja auch wir in der Rolle des werdenden, aufgeregten Vaters eben die Ruhe ausstrahlen sollten und dafür sorgen sollten, dass bei der Frau sich eben kein Adrenalin aufbaut, weil das ja alles, also diese ganze Einleitungsphase sozusagen einfach verlängert und damit auch die Schmerzen verlängert. Und das wollen wir ja nicht.
Nee, auf gar keinen Fall.
Also wir haben hier so einen Zettel bekommen, also die Hormone, die wichtig sind für diesen ganzen Geburtsvorgang. Da stehen dann, was dieses Hormon mag. Und meistens Dunkelheit und ruhige Umgebung, sanfte Berührungen, Lachen, Liebe für die Endorphine und das Oxytocin, Privatsphäre und Ruhe. Und was es eben nicht mag, sind Störungen, Fremde, laute Geräusche, helles Licht, Anspannung, ängstliche Mitmenschen.
Und das super, das ist ein tolles, klingt gut nach einem guten Paper.
Genau, und danach geht es ja um das Prolaktin, falls ich es falsch ausspreche, entschuldigt bitte, was dann für die erste Zeit nach der Geburt und fürs Stillen wichtig ist. Und das haben wir vielleicht ob jetzt oder später so das, was dann danach passiert, wenn das Kind auf der Welt ist, angefangen vom Thema Nabelschnur. Das war mir auch nicht bewusst, dass häufig die einfach viel zu früh abgeschnitten oder durchgeschnitten wird. Man ja auf jeden Fall so lange warten soll, bis das Pulsieren aufhört, damit ja die ganzen...
Die Superpower.
Genau.
Der Rest der Plazenta, ja? Also
sozusagen. Ja, das, was da sozusagen...
Was noch unterwegs ist.
Richtig, genau. Und was mir auch nicht klar ist, dass nichts zurückgeht. Also es ist kein Austausch mehr, sondern es geht nur noch von der Plazenta durch die Nabelschnur in das Kind. Und das sollte man auf jeden Fall abwarten, was jetzt im Geburtshaus kein Thema sein wird, weil die da natürlich Wert drauf legen. Aber auch da, wenn wir im Krankenhaus gebären sollten, dass wir als Väter dann darauf achten, dass das alles, dass man da nicht überrumpelt wird.
Genau, das fand ich sowieso, das ist, glaube ich, voll gut, dass wir das gemacht haben. Also so eine Bestärkung von so einer Hebamme zu bekommen, gell, die eben anders mit Geburt umgeht, als vielleicht jetzt eine rein medizinische Institution, wo es um Fakten geht und um Schnelligkeit so. Also weil das mit der Nabelschnur, das fand ich auch sehr eindringlich, so krass, das pulsiert aus. Also wie so eine Landung, so tschuh,
ja.
Und dann kommt dieses, jetzt habe ich das Wort dafür vergessen, aber dieses, dass das Baby sich ja direkt auch mit der Mutter, also auf der Mutterbrust, dass da dieses Kuscheln anfängt oder dieses Liegen. Holden, nee, was war das für ein Name?
Das weiß ich nicht mehr.
Auf jeden Fall, dass das auch ganz wichtig ist, gell? So mit dem, die Connection eigentlich so, mit dem, der Verbindung eigentlich auch mit dem, da ist ja alles, die Körpertemperatur, der Herzschlag, der Atem, all das, und dass das Zeit bedarf und Zeit braucht auch, bevor zum Beispiel zu schnell, was auch im Krankenhaus bisweilen passiert, dann die U1, die Erstuntersuchung, dass man sowas dann schneller machen will, als es eigentlich notwendig ist.
Ja.
Deswegen fand ich das gut von dir, diesen Hinweis als Tipp. Die Frage, ist das lebensbedrohlich? Um das sofort zu entkräften, gell, damit diese Dinge Zeit haben dürfen.
Ja. Was ich total spannend fand, war, dass die Hebamme meinte, also wenn man das Kind jetzt, also direkt nach der Geburt zum Beispiel auf den Bauch legt, dass es sich automatisch versucht, in Richtung Brust zu bewegen.
Genau, erstes oder, Buffet.
Genau, oder wenn es über der Brust liegt, dass es sich eher nach unten tendiert. Also das, was auch gut ist, dass dieser Saugreflex oder dieser Wunsch nach der Brust direkt da ist. Und wenn man dann in dem Moment das Kind einfach nimmt und dann auch am besten in einen anderen Raum oder in einen anderen Trakt bringt, um da irgendwie die U1 zu machen, das stelle ich mir, das Wort mal zu sagen, traumatisch vor.
Ja.
Deswegen bin ich da auch sehr froh, dass, also wie gesagt, wenn das alles klappt, dass im Geburtshaus da auch Wert drauf gelegt wird und man, ich meine, mindestens eine Stunde erstmal in Ruhe gelassen wird und das Kind auf der Mutter liegt.
Das ist ja auch einfach vollkommen klar. Ich meine, wenn man sich das überlegt, wo das Kind herkommt, das Kind kommt aus dem Wasser.
Ja.
Das Leben aus dem Meer, ja, bis das Leben aus dem Wasser ans Land kam. Und das ist ja, es kommt aus dem Wasser. Ich habe sogar gehört, es gibt Babys, die werden in der Fruchtblase sogar geboren. Das ist auch möglich. Das ist ganz selten.
Ja.
Und dann öffnet man die vorsichtig. Und ich meine, dann, wie so ein, naja, es wird dann, plötzlich bist du an Land und du bist eigentlich ein Wasserwesen. Gell? Das braucht doch Zeit.
Ja.
Also ich fand das sehr, sehr nachvollziehbar, diesen Vorgang. Und dann liegt man da und ruht erstmal und.
Ja, der erste Atemzug. Also man,
ja.
das Kind bekommt ja seinen Sauerstoff über die Nabelschnur und in dem Moment der Geburt wird dann die, also auch die man kennt das ja vielleicht, wenn man irgendwie eingequetscht gelegen hat oder so, dass die Lunge dann so ein bisschen eingequetscht ist und die muss sich ja dann auch erstmal entfalten, auch wenn sie ja noch sehr, sehr klein ist und halt dieser erste Atemzug, da muss man ja auch erstmal ankommen als neugeborenes Leben. Da sollte auf keinen Fall erstmal Hektik irgendwie ausbrechen.
So.
Und also das haben wir uns auch dann so gesagt, also dieser Moment, also da freuen wir uns einfach total drauf, wenn diese Ruhe nach dem Sturm sozusagen.
Ja. Und ich meine, jetzt so kleine Details, also ich war da fasziniert von einfach, dass der, wie sagt man hier, der Vorhof der Brustwarze sozusagen, das ist ja jetzt schon auch eine veränderte Farbe sozusagen. Was ich auch so genial, die Natur ist einfach so unfassbar komplex und präzise, gell, dass sozusagen sich die Farbe des Brustwarzenvorhofs, ja, wenn ich das hoffe, ich bezeichne das jetzt richtig, dass das sich verdunkelt, weil das Baby am Anfang ja nur dunkel und hell unterscheiden kann und dann einfach um dem Baby schon so eine Art Spur zu geben, gell? So hier ist das, hier bekommst du Nahrung. Hm.
Aber es riecht das auch. Es riecht die Milch. Uns wurde die Frage gestellt, wer von euch dachte denn, dass das Kind an der Brustwarze saugt? Hat sie uns gefragt. Und erst 2-3 Tage vorher oder so ist mir nämlich erstmal klar geworden, dass das Kind gar nicht an der Brustwarze saugt, sondern am Hof. Also der Hof, da kommt die Milch raus. Und die Brustwarze wird hinten, liegt sozusagen am Gaumen vom Kind. Also saugt das ja komplett die Brust ein, also den Hof, und die Brustwarze liegt hinten am Gaumen, was so einen Reflex auslöst. Und deswegen, also sie hat uns so die Geräusche vorgemacht, die ein Kind machen wird, wenn es Hunger hat. Das war so ein schnalzendes, schmatzendes Geräusch mit der Zunge nach hinten Richtung Gaumen geneigt. Das heißt dann Hunger, weil das sozusagen die Brustwarze imitiert, die hinten an den Gaumen geht dann. Und wenn das Kind die Zunge eher nach unten macht und ein anderes Geräusch macht, dann, was war das nochmal? Ich glaube, da muss es auf Toilette. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall, es gibt, also auch in dem Geburtshaus gibt es ja Kurse zu Babysprache sozusagen. Aber das war so, also man wird sofort merken, wenn das Kind Hunger hat, wenn man auf solche Dinge achtet, anhand des Schmatzens. Manche bewegen auch den Kopf so ein bisschen wie ein Specht nach vorne und hinten sozusagen so seitlich. Also es macht sich schon, also wenn es an die Brust möchte, es macht sich dann schon bemerkbar. Und das ja, obwohl am Anfang der Magen ja noch unfassbar klein ist. Also wie so eine Murmel.
Genau,
wie eine
Murmel. So Bälle, wo das gezeigt wurde, unfassbar klein.
Ja, erster Tag, dritter Tag, fünfter Tag, wächst immer mehr. Und trotzdem wird Auch das war dann nochmal irgendwie neu, auch für Maren nochmal neu, okay, rechnen wir das mal zusammen. 8 bis 12 Mal am Tag stillen und am Anfang 1 bis 1,5 Stunden pro Stillvorgang. Also ist das mindestens mal ein 12-Stunden-Tag, den man in Anführungsstrichen nur mit Stillen verbringt. Und alle anderen Aufgaben, außer vielleicht noch auf Toilette gehen, sollten dann möglichst wir erledigen. Also jetzt Thema Wochenbett mit Wickeln und Umziehen und für Wärme sorgen und für dass die Mutter was isst und so weiter. Dass das dann die Art Care-Arbeit sozusagen, die dann in den ersten Wochen auf jeden Fall unsere Aufgabe sein wird.
Ja, das war spannend auch. Also jetzt sind wir beim Stillen quasi. Also für uns auch, glaube ich, nochmal dann Gutes zu hören. Also war ja nicht nur 12 Stunden, eigentlich war es. Also eigentlich alle 2 bis 3 Stunden, also alle 2 bis 3 Stunden wird oder sollte das Kind trinken. Und wenn es zum Beispiel, hängen geblieben, wenn es schläft, also wenn es auch zu lange schläft, dann sollte man es tatsächlich wecken.
Ja, wobei nicht in den ersten Tagen, meinte sie, erst ab dem 2., 3. Tag.
Ja.
Vorher kann das auch mal 12 Stunden durchschlafen. Und dann, weil sowieso das alles noch nicht so 100%, da muss er erstmal anfangen zu arbeiten, muss erstmal das Kindspech, ich weiß nicht mehr genau, wie der lateinische Name ist, ausscheiden, also die, was im Darm des Kindes ist, noch vom Fruchtwasser, das muss er erstmal raus, weil das ja auch noch sozusagen die Innereien blockiert, da ist ja nicht viel Platz drin, und sie meinte, das ist sehr, sehr viel, was da noch rauskommt. Also das war jetzt das, was wir dann gelernt haben, das erste, auf den 2., 3. Tag dann eben genau dieser Rhythmus sich einstellt. Und es dann ja dann wiederum, also es mit diesem Wecken, glaube ich, in Anführungsstrichen nur der Fall sein sollte, wenn diese gelbe Verfärbung kommt. Also wenn.
Genau, ja, stimmt.
Die und das habe ich mir doch aufgeschrieben, um da jetzt nichts Falsches zu sagen. Ich muss jetzt mal kurz, wo habe ich denn das? Ach, hier. Das Bilirubin. Diese roten Blutkörperchen müssen abgebaut werden, weil die im Mutterleib ganz viel davon brauchen, und jetzt um die Ernährungsumstellung und die kaputt durch das Atmen durch die Lunge dass eben nicht mehr so viele gebraucht werden und die müssen abgebaut werden. Und ein Nebenprodukt ist dieses Bilirubin, was durch den Namen ja schon erkennbar irgendwie eine rote Farbe hat. Und das wird sehr wahrscheinlich nicht so schnell aus dem Körper verschwinden und deswegen lagert sich das in Fettschichten ein und das kann eben dazu führen, dass die Haut und die Augen eine gelbliche Färbung bekommen. Ist sozusagen eine leichte Gelbsucht, aber ist erstmal nicht so schlimm, muss halt beobachtet werden. Und dem sozusagen, um dem entgegenzuwirken, ist Stillen ganz wichtig und in indirektes Sonnenlicht, also Vitamin D sozusagen als Gegenspieler, wobei das Kind, glaube ich, Vitamin D noch nicht so richtig produzieren kann, weil der Körper das noch nicht gelernt hat. Aber das ist ein bisschen gefährliches Halbwissen. Das ist ja dann, da gibt es ja dann auch Präparate, die dem Kind zugeführt werden. Aber so wie ich verstanden habe, ist, dass wenn das nicht der Fall sein sollte, also wenn das Bilirubin sich nicht ablagert und das Kind dann halt 4 Stunden schläft, dass man dann vielleicht nicht unbedingt es wecken muss. Es wird sich schon melden, wenn es Hunger hat.
Ich glaube, es ist, also ja, also ich glaube, ja, also ich glaube, also was mir auch so ein bisschen klar wird, also es ist sehr komplex und es gibt tatsächlich unterschiedliche Meinungen auch.
Das sind wir wieder bei dem Thema, was wir das letzte Mal hatten.
Also ich finde das jetzt super interessant, jetzt auch nochmal gerade mit dem Kindspech, das hatten wir zum Beispiel gar nicht, das Thema so, gell? Und jetzt so die Differenzierung so mit dem Wecken, also wann weckt man nicht, wie legt man ein Baby hin, gell? Also auch da wir hatten so eine Hebammenschülerin dabei, die meinte dann zum Beispiel so, jetzt gibt es sozusagen auch neue Richtlinien für Hebammen, gell? Ein Baby nimmt man nicht mehr an den Beinen hinten hoch. Das ist sozusagen jetzt neuester Erkenntnisstand. Das tut dem Kind nicht gut. Man rollt das Baby eher auf die Seite, auch wenn man die Pampers, wenn man die Windel wechselt. Also nicht mehr so, wie man das so kennt, vielleicht auch aus dem Bild, dass man hinten so die Beine hochhebt und dann die Pampers so dran schnallt, sondern dass das fürs Kind nicht gut ist, gerade in den ersten Monaten und so. Und also ich will damit nur sagen, ich finde das total faszinierend. Ich denke mir so, krass, also ja klar, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, wie genau kann man zu was für eine Haltung haben oder was sind die neuesten Erkenntnisse und also ja, also es ist, also unsere Hebamme hat auf jeden Fall auch gesagt, es gibt sozusagen dieses Ratgeber-Ding so, gell, und das ist auch super gut, merke ich so in bestimmten Punkten, da so ein bisschen was zu erfahren und gleichzeitig hat sie uns aber auch ermutigt, also weil dann auch, gell, bei einem Thema kam dann auch direkt, es gibt eine Wetter-App für Babys, wo man dann gucken kann, wie das Wetter ist und was man dem Baby dann entsprechend anziehen soll. Es gibt ja für alles wirklich auch, glaube ich, ganz tolle Hilfsmittel und Ratgeber und irgendwie war für mich aber auch so ein Punkt, wo ich auch merke, gell, so, also ich einerseits merke, wenn du das jetzt so erzählst, denkst du, oh ja krass, oh Gott, also denke ich manchmal so, boah, was man alles wissen kann, gell, und wohin man sein Wissen noch vertiefen kann, gell, jetzt die Babysprache und so, man könnte wahrscheinlich jetzt noch 10 Kurse machen und noch 100 Ratgeber lesen und so weiter und das hat auch alles voll was, finde ich, hat eine Qualität und gleichzeitig, also hat unsere Hebamme uns auf jeden Fall auch so ein bisschen ermuntert oder auch bestärkt darin im Sinne von, Leute, ihr habt das alles auch dabei. Also das sind eure Anlagen, ihr seid Menschen. Ja? Und es gibt sowas wie Intuition. Und das heißt nicht, dass man das nicht machen soll und dass man sich nicht auch informieren soll. Und das, dafür ist ja Hebamme ja auch da. Aber irgendwie merke ich auch einen Punkt in mir, wo ich auch, glaube ich, möchte, dass ich in mein Gespür komme. Also weißt du, wo ich so... Klar, wenn man irgendwie deutlich merkt, irgendwas stimmt nicht, sowieso. Hebamme, Arzt, Kinderarzt und so weiter, ab geht's. Aber ich merke auch... Ich möchte gern meinen Tune finden, so irgendwie, weißt du, so, dass ich merke, ich bin ein Mensch, ich bin auch geboren worden, irgendwas habe ich auch in mir drin, wo ich nicht bewusst Zugriff drauf habe. Also, weißt du, weil ich neige auch dazu, wenn ich dieses Blatt auch sehe, gell, hier mit den ganzen Positionen und so, da bin ich eher der Typ, der zu Katrin sagt, hatten wir schon Position 4D? Also, vielleicht sollten wir Position 8C jetzt machen, damit das besser wird. Und sie sagt so, Jonas, ja, also, weißt du, so ein Abhaken von, gell, und meine Baby kann ich jetzt auch vorstellen, ich sage so, wir haben so ein tolles Buch in der Praxis gefunden, da waren so ganz viele schöne Bücher über Kinder und Eltern werden, Mutter werden und so weiter. Und da war ein Buch über kommen wir wieder aufs Thema Indien kurz, indische Babymassagen. Mhm. Das scheint wohl was Besonderes zu sein. Jedenfalls war das ein Buch mit ganz einfachen Schwarz-Weiß-Fotos von einer Mutter, die ihr Kind massiert. Und dazu war so ganz einfach in Textfragmenten stand, was sie tut. Und da waren Katrin und ich waren direkt so, interessant, finden wir spannend. Also was ist das eigentlich, Babymassagen und so? Und da wollen wir wollen uns da so ein bisschen mehr mit beschäftigen auf jeden Fall. Genau, wo ich halt denke... Ich könnte auch gefährdet sein, dass ich dann da so eine Art, gell, so eine Liste habe, die ich so abarbeiten will, so, mit dem Baby, genau, was sind jetzt die korrekten Positionen und so, und wie sollte man das Baby möglichst gut früh unterstützen, damit es sich bestmöglichst ausbilden kann. Und einerseits ist es richtig, andererseits sage ich mir, weg mit den Listen. Ja, so, ich möchte mein Baby auch, also ich möchte das erspüren. Ich möchte in den Kontakt kommen und möchte raus. Also weißt du, was ich meine? Mhm. So ein bisschen. Ohne, dass man immer so eine Art von, der neueste Stand der Technik und Wissenschaft sagt, man sollte ein Baby so und so und so und so, sondern so, hey, come on. Also ich meine, es gibt auch eine Menge Menschen, die vor uns geboren wurden, die nach uns geboren werden und die jetzt auch gerade draußen Babys auf die Welt bringen unter den widrigsten Umständen und die aber einfach einen natürlichen Instinkt entwickeln und dem Baby gut tun. Und dem, also weißt du?
Ja.
Ich finde, das wird mir gerade nochmal für mich persönlich einfach klar, wenn ich hier auch auf meine Zettel gucke.
Ja. Ja, wobei so ein paar kleine Informationen schon dabei helfen, nicht in dem Moment dann eben ein Panikgefühl zu bekommen. Also zum Beispiel die aufgepusteten Geschlechtsorgane des Kindes. Also
es kann aber sein. Willst du mir jetzt hier in dem Podcast Angst machen? Das hatten wir überhaupt nicht.
Hatte der nicht? Also nee. Hatte sie, also die bei einem Mädchen, dass die Schamlippen so richtig aufgebläht sind. Krass. Und der Hodensack vom Kind unnatürlich riesig wirken kann, wenn es ein Junge ist.
Okay, krass, nee, haben wir nicht gesprochen.
Dass man sich davon sozusagen, das ist völlig normal, es bildet sich auch zurück und so, dass man da keinen Schreck bekommen sollte. Und mit der, was ich ja auch geändert hatte, ist mit dieser Geschlechtszuordnung, dass Hebammen die Möglichkeit mittlerweile haben, dass es angekreuzt werden kann, dass es noch nicht definiert werden kann, das Geschlecht. Das Thema hatten wir ja auch mal irgendwann, also es ist da ja auch, je nachdem, also gerade nach der Geburt, eventuell dazu kommen kann, dass es noch gar nicht hundertprozentig gesagt werden kann, weil man soll auch zum Beispiel nicht bei einem Jungen die Vorhaut zurückschieben. Also die müssen, glaube ich, gucken, irgendwie, ob das Loch, wo der Urin rauskommt, dass das eben in einer vernünftigen Position ist, aber auf keinen Fall die Vorhaut zurückschieben, weil das wiederum, weil Vorhautverengungen bei der Geburt vom Kind normal sind, dann aber, wenn man das mit in Anführungsstrichen Gewalt zurückschiebt, dann zu einer Vorhautverengung werden wird später.
Alter,
und solche Sachen hat
spannend.
Sie gesagt.
Das sind ja spannende Details, das haben wir so nicht. Finde ich jetzt natürlich interessant.
Ja, ich meine, dieses Thema ist so unfassbar vielfältig, dass ich manchmal denke, eigentlich müssten wir alle eine Hebammenausbildung machen, um das irgendwie durchzustehen. Auf der anderen Seite hast du natürlich völlig recht, dass wir einfach, also das denke ich halt auch manchmal, das hat sie auch häufig gesagt, gerade auf die Mutter bezogen, dass sozusagen das Problem unserer Spezies ja ist, dass wir uns so viel Gedanken machen können und dadurch oft gegen den natürlichen Impuls arbeiten. Und weil ein Paar hatte mit Tiermedizin zu tun, beruflich, wir hatten häufig dann sozusagen diese Vergleiche zu der Tierwelt, wo ja vieles dann eben instinktiv passiert und funktioniert und die wissen, wie sie sich hinlegen müssen und was sie tun müssen, sozusagen aus sich heraus. Und bei Menschen halt eben sozusagen auch vielleicht durch diese Massen an Informationen, die man bekommt, dann eine gewisse Unsicherheit.
Ja, dass wir halt so verkopfen dann dadurch.
Ja, ja.
Und dass wir total stark in diesen Parametern denken, richtig und falsch.
Ja.
Und sicherlich gibt es Dinge, die sind falsch. Es gibt auch Dinge, die sind auf jeden Fall richtig. Aber es gibt auch, ich weiß nicht, es gibt sicherlich auch so eine Art von gemeinsam gucken. Und ohne, dass man direkt richtig oder direkt falsch ist, sondern dass man halt so, man ist noch so, man balanciert, man findet sich, man... Also weil, na klar, also auch ist es natürlich total super. Ich fand das alles total super. Und ich denke, das ist eigentlich für jeden Menschen so ein Kurs zumindest. Man muss nicht direkt Hebamme werden, gell? Aber so ein Kurs mal 2 Tage über den Geburtsvorgang auch zu erfahren, wie man selber auf die Welt gekommen ist. Man war selber mal da drin und hat versucht, da rauszukommen und so. Das ist ja total geil, das mal zu erfahren. Aber dass man dann dadurch, also dass man nicht in so eine, ja, ich weiß nicht, auch in so eine Übervorsicht gerät oder in so eine, ich meine, wenn man sich das alles reinzieht, was du da gerade beschreibst, oh ja, die Geschlechtsorgane und das und die Gelbsucht und so weiter, da könnte man ja auch, wenn man ein seidenes Gemüt hat, total in Panik verfallen und nur noch gestresst sein und nur noch Angst haben, gell, und nee, das sind Phänomene, teilweise treten die häufig auf, teilweise treten sie nicht häufig auf oder gar nicht. Also ist man auch wieder in so ein, ich finde, also eher bei all dem, merke ich jetzt auch, bei all dem, was da so gekommen ist, auch jetzt mit dem Stillen, wie legt man das Baby an, gell? Welche Positionen gibt es da?
Das hatten wir nicht.
Ah ja, oh yeah, Strike. Nein, also so, gell, so, also das hat auch wieder mit dieser Puppe dann so schön, gell, dass man so sieht, ah ja, alles klar, so, das ist gut. Nicht die Brust zum Kind, sondern das Kind kommt zur Brust.
Hat Katrin jetzt noch Einzeltermine in diesem?
Nee.
Ah, okay. Das wurde da also sozusagen alles reingepackt, weil
Warum
ist jetzt noch 2 Abende dorthin?
Ja, das ist einfach dann anders aufgebaut.
Ja, genau. Dann wird sie das bestimmt auch noch haben, weil mich das auch tatsächlich also in die Details gehen sozusagen mit dem Stillen.
Muttermilch.
Ach, das war ja auch diese verschiedenen Phasen der Milch und so weiter.
Genau, und was dann eigentlich kommt, dass man auch, wenn man zu früh zum Beispiel das Kind abnimmt, dann bekommt das Kind gar nicht eigentlich den richtig guten Shit. Ja. Ja? Also das ist dann der richtige, die richtige Powernahrung kommt erst nach so und so vielen Minuten. So, ja. Und die ist fürs Wachstum voll wichtig und so. Also, ja?
Ja, beziehungsweise auch erst nach ein paar Tagen sich also man kann sofort Milch geben, aber das ist noch wenig und es ist diese, die Begriffe habe ich vergessen, aber die haben so einen bestimmten Namen, diese Art von Milch, die ist dann auch irgendwie, hat eine andere Farbe noch und das erst nach ein paar Tagen dann diese sozusagen das klassischen Mengen sozusagen, also der Milcheinschuss kommt und so weiter. Ich dachte immer, das würde schon vorher passieren, aber das kommt erst dann im Laufe. Und das, was ich auch super faszinierend finde, ist Angebot und Nachfrage.
Ja, genau.
Und also unsere die Hebamme, die den Kurs gemacht hat, meinte auch, dass möglichst, also wenn es jetzt keine anderen Gründe dafür gibt, aber in den ersten 4-6 Monaten auf jeden Fall auf Flasche oder Ähnliches irgendwie verzichtet werden sollte, auch um den, weil das Kind wird niemals verlernen, sozusagen an der Brust zu trinken, um das sozusagen zu fördern. Und auch Schnuller sollte nicht.
Sonst kommt es zu Saugverwirrungen.
Genau, das war auch ein Begriff, genau. Da ist sie nicht weiter
drauf eingegangen.
Aber Saugverwirrung finde ich auch ein super Begriff. Vielleicht übernehmen wir das in den Titel unserer Folge. Weil mich hat das auch manchmal verwirrt. Jetzt habe ich einen Faden verloren.
Aber, das ist ein hochinteressantes Thema, aber was sagt die Uhr?
Wir sind jetzt tatsächlich bei knapp über einer Stunde.
Okay, also kurz, also ich wollte noch so ein anderes Thema, Saugverwirrungen fand ich ein Highlight-Begriff. Also das andere, was ich super krass finde, also unsere Hebamme hat auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die Medizin doch durchaus immer wieder auch Begriffe gewählt hat. Oft waren es ja Männer dann in der Vergangenheit, große männliche Mediziner mit weißen Kitteln, die dann solche Begriffe in der Geburtswelt geprägt haben, wie zum Beispiel die Austreibungsphase.
Ja.
Wo ich dachte, sag mal, also das ist ja die Phase, in der quasi aktiv daran gearbeitet wird, dass das Kind arbeitet daran, die Mutter arbeitet daran, dass das Kind geboren wird.
Genau.
Und das bekommt den Titel Austreibungsphase, Alter. Der steht bis heute, der Begriff.
Ja.
Ich finde es abartig, ehrlich gesagt.
Er hat die Hebamme auch gesagt, dass sie den Begriff ganz.
Also der hat direkt einen negativen Impact. Also das merke ich sofort. Ja. Hä? Wie wär's mit Willkommensphase oder Geburtslebensphase, aber wieso Austreibungsphase? Also ist richtig, denke ich mir so, boah, welcher Typ hat das bitte auf die Welt gebracht?
Ja.
Also das fiel noch einmal, jetzt wollte ich noch mal ganz schnell in den Bogen, also zum Thema. Jetzt Muttermilch, ja, und die verschiedenen, genau, und Milch und die Saugverwirrungen, die wir umgehen wollen und so. Ich fand das also auch bei uns natürlich auch nur kurz angeschnitten, aber es ist erstmal total spannend zu hören, was Muttermilch eigentlich macht, wofür das Muttermilch einfach so gut ist und das Beste ist. Letztendlich, wenn es nicht andere Fälle gibt, wo dann aus irgendwelchen und das dagegen spricht, dass die Mutter die Brust geben kann, gibt ja auch Fälle, wo das einfach nicht geht. Und dann war aber für uns auch ein spannendes Thema, gell, so, also natürlich auch schon die Frage, also klar, Muttermilch ist toll, wollen wir auch, will Katrin auch. Und trotzdem war dann die Frage, kann man es sozusagen parallel fahren? Kann man auch eine Flasche geben mit abgepumpter Muttermilch oder nicht? Also weil natürlich die Frage schon irgendwann ist, ja, wir sind alle berufstätig und so weiter, ist das möglich, dass auch der Papa das quasi mal macht mit dem Essen geben? Gell? Und wenn das aber nur über die Brust läuft, kann der Papa das nicht machen. Und da meinte unsere Hebamme auf jeden Fall, ja, natürlich, das kann man versuchen, aber es ist eben auch bei jedem Baby anders. Und es kann eben auch sein, wenn man die Brust gibt und dann irgendwann mit der Flasche kommt, dadurch, dass der Nuckel so anders ist und das Baby sich gewöhnt, kann es einfach sein, also es kann natürlich sein, dass das Baby beides cool findet und beides macht. Es kann aber auch sein, dass das Baby sich entscheidet. Und diese Entscheidung ist möglicherweise irreversibel. Und das bedeutet dann, dass man eben das Risiko eingeht, dass das Kind entweder die Brust dann ablehnt und das nicht mehr läuft, oder sich nur noch an die Flasche, oder die Flasche ablehnt und das nicht funktionieren wird.
Ja.
Also es war für uns auf jeden Fall so nochmal so kurz gestreift, ach krass, okay, klar, natürlich, das läuft nicht eben nach Lehrplan. Ja.
Auch da nochmal der Hinweis, weil das bei uns beiden ja auch anders ist, so wie ich das verstanden habe, ist das halt auch ein, Anführungsstrichen, Risiko, wenn man im Krankenhaus gebärt, dass, also sie meinte, sie hat so viele Frauen schon dann danach sozusagen begleitet, wo das Kind dann mit der Mutter nach Hause kommt und schon einen Schnuller im Mund hat und die Flasche bereitgestellt hat, weil halt die Mutter nicht sofort, beziehungsweise das Kind nicht sofort getrunken hat, was halt in den ersten 1, 2, 3 Tagen gar nicht so wichtig ist. Also dieses Stündliche und so weiter. Und dann halt von den dort arbeitenden Menschen halt direkt irgendwie sozusagen stillgelegt wurde mit Schnuller und mit Flasche. Und dass das eben genau das, was du aussagst, ist dann halt eigentlich kaum mehr oder nur schwer rückgängig zu machen ist.
Weil das Kind sozusagen sich sofort möglicherweise an diese Flasche von der Haptik gewöhnt, aber auch von der Milch, die da drin ist.
Genau.
Und dann das gar nicht will, weil das gar nicht kennenlernt.
Genau.
Krass, also, das habe ich auch noch, das ist auch interessant.
Aber ja, wie gesagt, das
ist immer das,
wird das ja bei uns, ja, bei uns hoffentlich nicht so der Fall sein. So dieses selbstbestimmte, natürliche Geburt hört sich einmal so ein bisschen hochtrabend an, aber das scheint schon einfach was anderes zu sein, als sich in so einen Apparat zu begeben. Ohne dass jetzt, also die Entscheidung ist absolut legitim und kann ich total nachvollziehen. Wir hatten letztens auch nochmal das Thema so irgendwie, komm, weil wir, als wir am Anfang noch auf der Suche waren und noch nicht wussten, also Maren und ich, ob das klappt mit Geburtshaus und so weiter, auch manchmal der Gedanke war, als so ein bisschen zu viel wurde, sich damit, permanent auseinanderzusetzen, ach komm, dann einfach irgendwie den Bescheid sagen, hier, wir sind so und so viel in Woche, wir werden dann ungefähr dann kommen ins Krankenhaus, gebären, zack, Kind nach Hause, einfach schnelle Nummer, ohne sich so viel damit jetzt zu beschäftigen. Aber dann begibt man sich ja einfach in diese anderen Entscheidungsprozesse. Und
also
das ist gar kein Thema mehr. Also wir setzen uns ja jetzt sehr detailliert damit auseinander und wir haben uns auch klar dazu entschieden, das so zu machen. Ja, meine Aufgabe sehe ich eigentlich auch darin, mir jetzt nochmal einen Überblick zu verschaffen, worauf habe ich denn dann zu achten im Worst Case oder auch natürlich auch im Geburtshaus. Was kann ich dazu beitragen, dass das eben ja in einer möglichst entspannten Atmosphäre und also gerade dann auch das danach so entspannt wie möglich sein kann. Und was ich auf jeden Fall noch üben muss, also der auch gedanklich üben muss, ist ja dann, wir müssen ja dann nach Hause. Das heißt, ich werde dann ein neugeborenes Kind und eine von dem ganzen Geburtsvorgang geschwächte Frau, ja, 20, 25 Kilometer irgendwie nach Hause fahren müssen und in den zweiten Stock bringen müssen. Und also so diese, und ich werde ja sehr wahrscheinlich auch nicht gerade entspannt und ausgeschlafen sein, sondern den Prozess ja die ganze Zeit begleitet haben. Also da muss ich sehr, sehr, sehr konzentriert und in mich gehen, weil das ist einfach eine große, also ich spüre da eine ganz, ganz große Verantwortung einfach, die Liebsten gesund nach Hause zu bringen.
Ja, total, natürlich. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Das geht mir ja nicht anders. Also,
Dir ja hoffentlich bist du ja zu Hause.
Ja, aber klar spielen meine Gedanken natürlich auch. Also ich versuche auch meine Gedanken klar zu halten und zu ordnen, weil dieses nach dem Geburtsvorbereitungskurs sind die Szenarien nochmal deutlicher herauskristallisiert worden. Auch dadurch, dass da andere Paare waren, die ihren Weg beschrieben haben und du hast sozusagen die verschiedenen Szenarien deutlich. Wenn manche bereiten sich schon ganz lange auf diese Krankenhausgeburt vor. Gell, du kriegst dann da mehr mit, wie das da läuft. Du kriegst es mehr mit, wie Leute, wenn die schon mit einer Beleghebamme in dem Kreissaal, dann wir mit der Hausgeburt und so weiter. Also ich finde, und für uns, also deswegen meine ich das mit meinen Gedanken, gell? Also für mich ist das durchaus ein Szenario, natürlich, dass ich genau das tun werde, was du tust. Dass ich Katrin, von wo auch immer wir dann sind, und unser Baby mit dem Auto nach Hause fahre. Über eine ähnliche Strecke ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger. Und genauso gibt es das Szenario, das passiert bei uns zu Hause, was unser größter Wunsch wäre. So, gell? Und ich merke auch nach diesem Inspirations-Crash, sage ich mal, von diesen zwei Tagen, wir waren beide fertig also immer abends waren wir total erschöpft, ja, und haben uns erstmal hingelegt. Und ich persönlich merke, habe ich zu Katrin auch gesagt, wir waren relativ schnell ja mit dem Gedanken bei Geburtshaus, das hat bei uns aus bestimmten Gründen nicht geklappt, also Hausgeburt. Jetzt waren wir die einzige Hausgeburt in diesem Kurs, also alle anderen nicht. Das ist für mich, hat sich das eigentlich dadurch bestätigt. Das hat sich noch mehr gesetzt und dadurch, das, was die Paare erzählt haben, was die Hebamme erzählt hat, was mir uns beigebracht wurde oder gezeigt wurde über den Geburtsvorgang, was das eigentlich ist, wie viel Natur trotz aller Modernität und Zivilisation immer noch vonstatten geht da, gell, und dass es Instinkte gibt und Hormone gibt und dass man das beeinflussen kann. Und am Ende wissen wir nicht, wie es läuft, aber wir können Entscheidungen treffen. Merke ich, dass das für mich persönlich total stimmig sich anfühlt, dieses, wir machen das zu Hause. Es haben so viele Menschen vor uns zu Hause gemacht. Die Geburt ist eigentlich etwas, was zu Hause stattfindet. In unserem Deutschland so. Also auch da fällt mir jetzt noch ein, der Geburtstermin, der errechnete Geburtstermin, gell, ist ja eine total deutsche Sache. Also nicht, dass es nur in Deutschland so wäre, weil Deutschland ist da so ganz weit vorne mit diesem einen Tag, der da so genannt wird. Die Weltgesundheitsorganisation, glaube ich, da geht es um einen Geburtszeitraum, hat unsere Hebamme gesagt. Da wird gar nicht, also es gibt Länder, da wird nie von dem einen Tag gesprochen. Da gibt es immer das Zeitfenster, gell? Und wir haben dieses That's the date.
Ja, ich glaube, dass wir in einer der nächsten Folgen dann nochmal auf diese geburtsvorbereitenden Maßnahmen zu sprechen kommen sollten, weil das war ja auch im Geburtsvorbereitungskurs ein Thema. Das haben wir jetzt, als hätten wir es geplant, so ein bisschen übersprungen. Aber da, also Thema Ernährung, Thema Dammmassage, Heublüten, Dampfbad im Klo und solche Sachen, um das alles mal anzuteasern. Sehr interessant und auch sehr logische Sachen, um ja, dem Thema Entspannung und dem Thema den Körper auch auf die Geburt vorzubereiten. Und dann natürlich auch die spannende Frage, was das wiederum für uns Männer bedeutet.
Kann ich direkt konkret direkt schon teasern und das jetzt weiter ausführen zu wollen. Du hast es gerade angesprochen, Thema Ernährung. Ja, ich finde, dass du hast letztens irgendwann sowas gedroppt. Ich weiß nicht, ob es über eine Sprachnachricht war oder über eine Nachricht, so, wo du auch meintest, ja, wir können uns treffen zum Brunchen oder auch zum Abendessen, aber Weißbrot ist nicht mehr so angesagt. Tschüss. Und ich dachte, na, was will er denn jetzt sagen? So, sind die schon wieder weiter als wir? Haben die schon wieder irgendwelche Bücher gelesen? Oder? Mittlerweile bin ich bei der Luven-Diät angekommen.
Richtig.
Ja? Ja, richtig, aber man weiß schon ganz klar, was abgeht. Und auch ich versuche das jetzt gerade. Ich war am Wochenende für 200 Euro einkaufen, nur in so DM und so, also mit explizitem Fokus auf keine Kohlenhydrate, kein Zucker, Substitutionsprodukte, Grünkern, ein bisschen Quinoa vielleicht. Ja, also so, weil ich wirklich das ernsthafte Interesse habe, weil alles, was ich darüber gelesen habe und was unsere Hebammenschülerin, die da ihre Bachelorarbeit gerade drüber schreibt, gesagt hat, klingt super. Auch wenn es keine krassen Studien und so weiter oder schwierig zu finden gibt über dieses Thema, aber Luven-Diät, also Verzicht in den letzten 6 Wochen der Schwangerschaft primär auf Zucker- und Kohlenhydratprodukte, ist jetzt ein bisschen komplexer, ich mache es ganz einfach, ist gerade meine Task, weil ich das, und da merke ich, ich sage das nur deswegen, von wegen was, wie betrifft uns das auch, ich habe auch voll Bock drauf, weil ich will das schon ganz lange, ich will schon ganz lange weniger von diesen Kohlenhydraten dauernd in mich reinstopfen, die überall immer so geil glänzen und liegen und die man immer haben will. Und wenn dann auch, also gleichzeitig und dann zu lesen, was das für die schwangere Frau bedeuten kann, gell? Weniger Schmerzen, die Geburt kann einfacher verlaufen, weniger Komplikationen, also eine Menge Zeug. Und es ist trotzdem für mich eine riesen Herausforderung, weil ich das Ganze überflogen habe, oh Gott, jetzt muss ich da irgendwelche Grünkernpfannkuchen machen und so. Ich versuch's aber jetzt. Ich habe mich angemeldet bei so einem Newsletter, wo man jeden Tag jetzt eine Mail kriegt zum Thema Luven, wo man so ein bisschen gebrieft und gell, so Tipps bekommt,
okay,
wie man damit arbeiten kann. Also weil ich das gerne für Katrin machen möchte, also was ich da weil ich glaube schon, das kann eine Unterstützung sein für sie. Und wenn es ein bisschen dazu beiträgt, dass das vielleicht ein bisschen weniger schmerzhaft ist oder irgendwas,
ja,
und das über die Ernährung läuft, Hammer. Und ich meine, keiner kann erzählen, dass auch weniger Zucker, also weniger Zucker zu essen, dass es schlecht sein kann. Und für mich hat es auf jeden Fall auch einen geilen Effekt. Und deswegen, da bin ich, das ist meine Task jetzt. Bin dran.
Ja, was uns so ein bisschen nicht Sorgen bereitet, aber also vor allem Maren liebt Kartoffeln, ich liebe Nudeln.
Vollkornnudeln.
Vollkornnudeln haben wir schon umgestellt. Also wir sind jetzt, okay, gestern Abend yeah, haben wir. Aber wir sind ja auch noch nicht 6 Wochen.
Yeah.
Aber das ist, also da lass uns da das nächste Mal.
Ich muss heute Abend nochmal zum Italiener. Also.
Nee, auch nochmal so ein bisschen mich inspirieren lassen. Da können wir uns dann, muss man sagen, wo es diesen Newsletter gibt. Was wir, weil es ist ja doch immer anstrengend, weil es sind 7 Tage in der Woche und man muss jeden Tag irgendwie was essen und das auch irgendwie zubereiten und dann auch möglichst eben nicht also ist auch eine finanzielle Frage bei manchen Sachen.
Ich habe Kredit aufgenommen.
Ja, da.
Ein Luven-Kredit.
Ja. Was ich interessant fand war, wobei mir da noch keine 100%ige Antwort, uns wurde gesagt, der goldene Leinsamen, also der gelbe, den sollte man also auch...
Fuck, Alter, sagst du mir jetzt, ich stand im DM und habe wirklich geschnitzt. 5 Minuten lang stand ich vor dem goldenen Leinsamen, ja, und dem anderen Leinsamen. Und in meiner Anleitung von dieser Mail stand drin Leinsamen. Dann habe ich mich gefragt, meint sie jetzt goldenen Leinsamen oder Leinsamen? Wenn sie goldenen Leinsamen meinen würde, würde sie doch goldenen Leinsamen schreiben. Ich habe den anderen gekauft.
Ja, also sehr wahrscheinlich wird der...
Ich gehe heute und kaufe den goldenen Leinsamen, ja, Mann.
Aber es gab nicht, also den sollte man dann auch geschrotet, aber den gibt es bei DM jedenfalls nicht geschrotet, sondern nur im Ganzen, den anderen gibt es ja geschrotet. Aber gut, also wir haben so eine alte Kaffeemühle, also eine elektrische, dann kann man den ja dann auch schroten. Jetzt kommen wir wieder. Aber da ging es dann vor allem darum, weil die Verdauung ja auch sehr wichtig ist. Also die Verdauung der Frau. Und die.
Das habe ich auch gehört als Task, ganz kurz nur, aber das ist auch die Aufgabe des. Der männlichen Begleiter oder wie auch immer, des Geburtsbegleiter ist, die Frau in der letzten Phase darauf hinzuweisen, dass sie auf Toilette gehen soll.
Genau, am besten einmal die Stunde einfach und wenn es ein paar Tröpfchen sind, ja.
Also an alle Herren da draußen oder auch Frauen, wie auch immer, geburtsbegleitende Personen, denkt an die Toilettensituation.
Genau. Und um jetzt nochmal den Bogen zu schließen, sie hatte, also die Hebamme, als es um die Aufgaben der Männer ging, hat sie das halt aufgezählt, also das für die Gemütlichkeit sorgen, Toilettengang sorgen, Getränk reichen, dann irgendwie überlegen, welche Übungen machen. Damit ist man schon ganz schön ausgelastet. Und so, also man hört dann oft, eine Geburt hat 12 Stunden gedauert oder irgendwie oder 20 Stunden. Die Zeit wird sehr wahrscheinlich verfliegen. Also man weiß dann nicht, wo die ganzen Stunden hingegangen sind, weil man ja permanent on fire sein wird. Ja.
Was?
On fire. Also
ja, aber du burnst away, ey. Das ist wahrscheinlich auch. Übrigens, kurz irgendwas noch an die Kartoffelnummer. Ich habe von einer Freundin gerade gehört, also von einer Freundin meiner Freundin, die hat gesagt zum Thema Kartoffeln, ja, Kartoffeln, Kohlenhydrat, Danger, Danger. Aber wenn du die Kartoffeln kochst und sie über Nacht in den Kühlschrank stellst, bauen sich die Kohlenhydrate um in Stärke.
Ja, aber Stärke wird doch vom Körper wieder in Zucker umgewandelt.
Nee, oder ich hab's, oh fuck, jetzt hätte ich es auch gerne professioneller formuliert, aber irgendwie meinte sie, dass tatsächlich, wenn man das, und sie hat viel mit Ernährung zu tun, wenn man das eben, wenn man die kocht und sie nicht am gleichen Tag, und wenn man sie dann eigentlich über Nacht in den Kühlschrank stellt, dann ist am nächsten Tag irgendwas anders. Und das wäre von Vorteil in Bezug auf diesen Kohlenhydrat-Scheiß.
Mit Schale oder ohne Schale?
Shit, du bist wieder so krass, ey. Kannst du mich so in aller Öffentlichkeit, aber wirklich, ich hatte das Gefühl, ich kann am Ende noch sowas professional, irgendwie sowas droppen, weißt du, und denkst so, ey, der hat auch Ahnung.
Doch, das hast du auch. Aber wir werden das nochmal recherchieren.
Und kommt der da mit Schale, ohne Schale? Wie lange hast du sie gekocht? 4 Minuten, 8 Minuten?
Ja.
Aber das finde ich einen super lohnenswerten Austausch auch mit, ja, dir, total. Gerne mit dem Ernährungsthema, weil das ist Thema Sucht. Also ja. Ich merke das noch. Ja? Also für mich ist das wirklich ein Thema, was mich mein Leben lang schon beschäftigt, was ich immer wieder so, ja, je nachdem, wie es läuft, dann esse ich halt mal, was ich will, was ich nicht will. Ist das ja auch mit dem Zucker, ist eine Sucht. Irgendjemand hat mir mal erzählt, Zucker hat ein höheres Suchtpotenzial als Heroin.
Ja, auf jeden Fall wird es immer mit Kokain gleichgestellt, weil es in die gleichen Rezeptoren andockt.
Also, ja, und es ist nun mal so, dass ich jetzt auch 42 bin und eben keine 12 mehr und dass ich das auch an meinem Bauch merke, an meinem Körper merke, an meiner Kondition zum Teil. Und da hat Zucker auf jeden Fall einen fetten Effekt drauf. Und ich würde da gerne, also jetzt auch im Zuge dazu, ich denke gerade, da taucht so eine Chance auch auf, gell? Nicht nur für Katrin, auch für mich vielleicht, hallo!
Ja, ja? Also im Vergleich zu den anderen neuen werdenden Vätern bei diesem Geburtsvorbereitungskurs war ich definitiv der Unfitteste und habe schon, weil es ein bisschen stickig war und wir dann so 2 Übungen gemacht haben, ich war patschenass geschwitzt und wenn ich mich umgeguckt habe, die waren alle sportliche Schlankfasten.
Ja, bei uns gab es ja auch so einen Triathlonläufer, der da vorne so vorne links außen saß und ich dachte so, ja, ich weiß nicht, wie das mit seinem Zuckerkonsum ist. Wobei bei uns, da war die Verführung, ja, die Verführung schlechthin. Unser Hebammenbuffet, muss man echt sagen an der Stelle, bestand aus einem Teller mit Pflaumen und Mirabellen. Richtig geil. So ein paar Reiswaffeln, glaube ich. Da bin ich nicht ganz sicher. Und dann einer Menge kleiner Schüsseln mit Schokowaffeln, Schokobons.
Nein.
Gummibärchen.
Das gab es bei uns gar nicht.
Krass. Das war total. Krass ist eine Verführung überall. Und ich dachte mir nur so, okay Leute, ich nehme es sportlich. Ich bin auf Luven gerade. Ich habe auf alles verzichtet, weil ich glaube, ich war der Einzige an diesem Tag, alle anderen so an die Schokoladensachen dran. Ich habe nur die Pflaumen gegessen.
Weil wir haben vorher eine E-Mail bekommen, ungefähr eine Woche vorher, von der Hebamme mit diesen ganzen Hinweisen, also auch schon Merkzettel, auch Luven-Diät und so weiter. Krass. Dann eben sozusagen, also nicht handgeschrieben, sondern in der E-Mail, eben diese Idee, doch vielleicht ein Buffet zu machen, aber orientiert euch doch bitte an der Liste, die ich euch damit geschickt habe.
Krass.
Das heißt, es gab Couscous-Salat, also es gab geil. Eine Sache mit Hähnchenfleisch, das war alles vegetarisch, das meiste war vegan, fast alles war Vollkorn.
Okay.
Und es war, und so viel Salat und so, und es war verdammt lecker. Es war wirklich sehr, sehr lecker alles. Und es haben sich wirklich, also es gab, selbst die Nachspeise war eher lecker, nicht zu süß.
Super, finde ich eine total schöne Idee tatsächlich. Also mit diesem, dass man gemeinsam ein Buffet erstellt, was auf bestimmten Prinzipien basiert, finde ich. Muss ich an der Stelle sagen, wenn ich jetzt so ein Ranking machen würde mit so Points, gell, so, also ja, hier von den Geburtsvorbereitungskursen, also an der Stelle, was das angeht, Ernährung, würdet ihr von mir 10 Points kriegen. So. Ich persönlich würde uns auch 10 Points geben, einfach deswegen, weil ich das persönlich halt so, ich dachte so, indem man, super, ich habe mich gestern Abend noch mit 200 Euro für die Luven-Diät entschieden und jetzt steht hier Schokolade und ich sage nein. Also insofern dachte ich, cool, sportlich und für andere Frauen in einem bestimmten anderen Zeitpunkt, vielleicht nicht 6 Wochen vor der Geburt, ist sowas auch mal toll, so ein Schokokeks mit ein paar Schokodingern zu essen.
Klar.
Ja.
Ja. Aber das wird trotzdem auch, also was sie aber gesagt hat, ist, wenn man dann mal Kohlenhydrate zu sich nimmt oder mal ein Eis isst, dass man dann zum Beispiel wirklich eine Stunde stramm bewegt. Also nicht nur schlendert und hier mal weil das baut den Zucker wieder ab. Weil es geht ja darum, dass zur Geburtsvorbereitung die Andockstellen, wo Hormone ansetzen,
exakt.
Rezeptoren, dankeschön, nicht blockiert sind von Zucker.
Was ich auch so genial fand, jetzt fangen wir an zu labern, gell? Aber das, was du gerade sagst, fand ich so toll, das, also dieses Phänomen, das zu lernen, dass der Säugling, dass vom Säugling aus Hormone ausgesendet werden, die in den Blutkreislauf der Mutter übergehen. Also was für ein Wechselspiel zwischen Säugling und werdender Mutter, gell?
Ja.
Also so habe ich das verstanden, dass von dem Säugling Hormone ausgesendet werden, die dazu beitragen, dass der Geburtsvorgang vereinfacht wird, es wird weicher und so weiter. Ja. Und dass das verhindert wird durch einen zu hohen Blutzuckerspiegel. Blutzuckerspiegel, genau, der ist zu hoch, gell? Und dadurch kann das Insulin, also auf jeden Fall werden diese Rezeptoren auf eine Art verstopft.
Genau. Und dann die Hebammen auch so, die schwimmen dann da rum und wissen nie wohin. Und um dem vorzubeugen, deswegen so verstehe ich es auch, es leuchtet mir sehr ein, diese Luven-Diät total Sinn.
Ja.
Und trotzdem muss es nicht 100.000-prozentig dogmatisch sein, weil man ja bis dahin ja auch noch eben Zeit hat, das freizuschaufeln, wenn dann mal Insulin oder Zucker. Das will ich nochmal ein bisschen genauer verstehen, was sich da genau andockt und frei sein muss, um was anzudocken. Das möchte ich dann nochmal richtig stellen.
Ich glaube, der zu hohe Blutzuckerspiegel provoziert das Insulin. Ist ja klar, das Insulin baut ja ab.
Ja.
Und wenn der Blutzuckerspiegel zu hoch ist, dann kommt das Insulin und dockt da an und verstopft damit sozusagen den Platz für das, was eigentlich da von dem Embryo ausgeht. Das war so meine Theorie
da. Genau. Und zwar auch irgendein Lean. Also auch irgendein Hormon. Ja. Oder, es ist ein Hormon. Oh Gott, wieder gefährliches Halbwissen.
Naja, aber das ist ja so, also genau, und das, was du gerade sagst, gell, das ist halt auch so ein Punkt. Das war, also unsere Hebamme, ich war da so, hey, ich bin Luven, ja, Sergeant, ja, also so. Und sie waren dann so, ja, hey, Luven ist eine schöne Sache auf jeden Fall, gell, aber so, also von wegen wieder so eine männliche Egozentrik, die Begleitperson, so, alles klar, ich will auf jeden Fall meinen Bauchumfang um 3 Zentimeter zu verringern, meine Frau muss mit mir gehen, gell. Also eigentlich geht's um mich und nicht um sie,
ja.
Weißt du so. Katrin, isst die Grünkerncracker. So, nein. Die Hebamme meint dann auch so, hey Leute, gell, alles bitte, also auch mit Dogmatismus aufpassen, weil, ganz ehrlich, ist ja schön, wenn der Blutzuckerspiegel, ja, deiner Freundin auf dem perfekten Level ist. Wenn die aber so eine Agro-Nummer fährt seit Wochen und einfach so schlecht drauf und abgefuckt ist, das ist auch nicht unbedingt günstig,
genau,
für die Geburt.
Genau, wieder kontraproduktiv. Das hatten wir auch.
Finde ich einen super Punkt. Ja? So, ja. Er wird zum Adonis und die Frau wird so ein...
Ja, aber jetzt auch ohne die männliche Perspektive, auch für die Frau selbst, wenn sie sich die ganze Zeit sozusagen frustriert, entweder dadurch, dass sie permanent verzichtet und hat ein Frustlevel, das heißt, dann kann die Geburt auch nicht gut in Gang gehen. Oder wenn sie dann in Anführungsstrichen sündigt, dann ein schlechtes Gewissen und Selbstgeißelung, und auch das funktioniert nicht. Also von dem her ist das auch das sozusagen wieder mit viel Ruhe und Umsicht und Entspannung zu sehen. Und trotzdem.
Ich habe hier ein paar Leinsamen, Goldleinsamen.
Die habe ich auch sofort, nachdem ich die E-Mail gelesen habe, habe ich nämlich diese goldenen Leinsamen gekauft.
Ich habe goldene Leinsamen geschrotet heute Nacht. Deswegen konnte ich nicht schlafen, Mann. Wir sind hilflose, wir sind nichts als Würmer, die in dieser Galaxis hängen. Guck mal, so wie du da, die damals unser Ding mit dem, möchtest du vielleicht Folsäure nehmen? Ja, so ein bisschen so, ich hätte noch Folsäure, gell? Jetzt ist die Folsäure out. Ich hätte da Leinsamen, goldene Leinsamen.
Ja, wir haben es noch nicht mit Folsäure, aber jetzt gerade mit Magnesium.
Ah ja.
Und da müssen wir auch den richtigen Zeitpunkt finden, dass das dann wieder abgesetzt wird. Wieder so ein eigenes Thema. Thema Muskelkrämpfe und so weiter und so fort. Aber da bin ich dann halt, also hast du heute schon deine Magnesium?
Du machst es wahrscheinlich so richtig schön wohlwollende.
Nee, da, also ich kann dann auch schon, jetzt, aber jetzt nimm die bitte. Und dann, nee, komm, nimm die jetzt, währenddessen, nicht später, dann vergiss es.
Man kommt, du weißt doch, schon. Du hast doch Schwangerschaftsdemenz. Ja,
genau. Ja, aber es war auf jeden Fall wieder ein weiterer Schritt, das noch konkreter zu machen, sozusagen auf dieser Reise zum
voll gut.
Geburtstermin.
Voll.
Geburtstermin, das ist ja auch schon wieder dieser Geburtstermin. Das ist so, hier, Uhr, Zeit.
Ja, nee,
so,
echt so. Nicht.
Und dann, was er dann sozusagen implementiert, das, ja, die war unpünktlich schon. Ach, das wird sich ja so. Gibt es dann irgendwie so einen Spruch dann bestimmt in 5 Jahren, ja, du warst ja schon bei der Geburt unpünktlich.
Ja, stimmt, so. Das haben sie auch erzählt.
Also das ist irgendwie so, ja, so, muss doch nicht sein. Mach doch mal ein bisschen entspannter.
Ja, und ich hätte jetzt hier noch tausend Sachen, über die ich sprechen würde, aber das ist jetzt einfach, wir werden es viel zu lang.
Ja.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, dann würde ich sagen, alles Weitere beim nächsten Mal. Jetzt erstmal das Ganze verarbeiten, die ganzen Papiere sortieren.
Genau. Und, nicht, dass es wieder zu einer Saugverwirrung kommt.
Saugverwirrung mit Buffet.
So nennen wir die Folge. Das finde ich gut.
Alles klar, dann, dann sage ich vielen Dank, Jonas.
Vielen Dank, Aaron.
Bis zum nächsten Mal.
Tschö.